Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Jakob.
Ich bin der Markus.
Hallo Marcel.
Hallo Jakob.
Hallo Markus.
Hallo Philipp.
Ah, grüßt euch zusammen und hallo Horb, ganz laut.
Hallo.
Yes. Yes. Sehr schön.
Wow, das klingt wie 100 Leute. Und das sind 100 Leute. Ich habe keine Ahnung, wie viele da sind, aber ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid zu der schon fortgeschrittenen Stunde. Wir sind ja jetzt schon nach 18 Uhr. Das Horb-Stadtfest und die ganze Immobilitätsveranstaltung neigt sich dem Ende zu. Wir sind hier ein bisschen der letzte Slot geworden in dem ganzen Programm am heutigen Sonntag. Und ich weiß auch warum, weil man bei uns nie weiß, wann Ende ist, ne, Jerome? Das habe ich. Und Jerome, der weiß ganz genau, wie das geht, denn als ich die letzte Sendung viermal versucht habe zu beenden, hat genau Jerome immer dazwischen gegrätscht und hat gesagt, ich könnte noch dieses erzählen oder jenes oder welches. Also wir wissen alle, wovon wir reden. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir hier sind und dass ihr alle hier sitzt, denn das macht irgendwie nochmal ein ganz anderes Flair. Also ihr wisst, unser Studio ist massiv groß, aber es ist auch echt leer, wenn wir da Aufnahmen machen, denn wir sind da nur zu dritt.
Ja, plus Schlagzeug.
Plus Schlagzeug, ja. Sofa, Tische, Schränke.
Und ja, so. Und die sind so leise, du traust dich immer nicht, drauf ja, rumzuschlagen.
Stimmt.
Ja,
das stimmt. Ich mach das nicht.
Aber das ist ja auch mal schon auf Video gewesen, ne? Also können wir ja gucken, ja. Wie es bei euch ausschaut.
Ja, stimmt, genau. Das haben wir alle schon mal gemacht. Genau. Das haben wir bei Markus nämlich schon mal gesehen. Und dass der Markus jetzt hier sitzt, der Tesla-Markus, Markus Meilenschein, kennt ihr alle, die ihr hier seid. Und die Hörerinnen und Hörer kennen ihn wahrscheinlich auch in weiten Teilen, zumal er schon bei uns in der Sendung gewesen ist. Dass er jetzt hier sitzt, ist ja kein Zufall. Sondern er musste jetzt langsam nach 200 Wochen mein Auto loswerden und sein eigenes wiederholen.
Genau.
Ja. Ihr erinnert euch, zu Weihnachten hat der Markus diese Adventskalender-Geschichte gemacht, im Dezember, irgendwie 31 Türchen. Genau. Ich habe nicht verstanden, warum 31, man macht nur 24, aber muss ja jeder selber wissen.
Mein Weihnachtskalender ist halt irgendwas Besonderes.
Siehst du, deswegen machen wir es auch so, wie wir Bock haben. Wir fragen keinen, es gibt keine Regeln. Wenn du 31 Kalendertürchen willst, mach halt 31.
Ja, genau. Und mal gucken, wie es nächstes oder dieses Jahr wird. Ne? Vielleicht gibt es gar nichts oder vielleicht sind es dann 32.
Ja, du weißt ja, wie 32. Das ist.
Schaltjahr, ne?
Wenn man die Latte hochhängt, dann muss man ja auch dann immer nochmal drüber springen können nächstes Jahr. Ne? Ich hätte mir das gut überlegt an deiner Stelle, aber ich bin ja nicht du.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal, was mir noch so einfällt.
Ja, genau. Und da war nämlich zum Heiligabend die Geschichte mit Tesla Markus leiht sein Auto jemandem für 2 Wochen. Ja. Und der glückliche Honk war ich. Und ich habe mich jetzt über ein halbes Jahr lang wie ein Schnitzel gefreut darauf und habe dann gelernt, Tesla fahren ist noch geiler, als man sich's vorstellt. Ich bin ja wirklich alle Autos schon gefahren, ich habe die alle schon gesehen, ist jetzt nicht so neu gewesen, aber den nicht nach einem Tag oder zwei wieder zurückgeben zu müssen, das war eine Erfahrung, die ich ja vorher noch nicht gemacht hatte. Und das, finde ich, macht auch genau den Unterschied, wenn man jetzt dann darüber redet, warum das so viel besser ist als das, was wir normalerweise machen. Da können wir dann im Detail nochmal dazu kommen. Aber ich würde gerne, auf meinem Schoß wird es gerade kalt, da ist ein Kühlakku in dieser Kühltasche, die auf meinem Schoß liegt und da ist ein kleines Präsent drin. Wir sind ja im Urlaub gewesen, meine Töchter, meine Frau, die da hinten sitzt und ich. Und wir sind ungefähr 2000 Kilometer unterwegs gewesen. Wir sind
so viel Kilometer habe ich aber nicht zugelassen. Ne? 2000.
Ja, ich habe
gesagt 200.
Ich habe ja resettet immer.
Ah, okay, dann geht's.
Pro Tag, ne?
Genau, ich habe. Gibt es noch mehr Kilometerzähler? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir ganz vorsichtig gefahren auch. Vor allem haben wir das Auto viel selber fahren lassen, denn das ist ja, was man eigentlich will. Mhm. Fahren, ohne fahren zu müssen. Selber fahren kann ich in allen anderen Autos auch und deswegen haben wir den Autopiloten natürlich genutzt. Und ich habe es erst keinem gesagt, damit keiner sagt, es ist zu gefährlich, ich traue mich nicht. Und dann haben sie es nicht gemerkt und dann habe ich es erzählt, dass wir schon jetzt die letzten 400 Kilometer eigentlich, bin ich eigentlich nicht gefahren und dann fanden das alle oh und dann war das auch okay. Und das war für mich auch so eines der schönsten Features bei dem ganzen Ding. Mhm. Zusätzlich zu, was ich immer erzähle, wenn ich mit der Zoe längere Strecken fahre, dann muss ich vorher wissen, wo ich lade. Und da muss ich vorher wissen, ob eine von meinen 8 oder 12 Ladekarten irgendwie funktioniert für die Ladesäule. Und da muss ich hoffen, dass sie funktioniert und dass da keiner steht, denn es gibt immer nur eine. Und dann muss ich schauen, dass ich auch da hinkomme. Denn dein Auto hat mir immer gesagt, okay, wenn du da wirklich hin willst, fahr langsamer. Ja, so Sachen muss man natürlich als Normalverbraucher selber wissen. Und an einen Supercharger zu fahren und eine lange Reise zu machen von jetzt dann den 2000 Kilometern, das war einfach mega entspannt. So wie man früher Auto gefahren ist. Ne? Es waren überall Tankstellen und man wusste, da kommt Benzin raus, wenn man welches braucht. Da konnte man ganz entspannt fahren. Und das kannst du mit dem ganzen Tesla-Universum auch. Ja, die haben da schon so einen goldenen Käfig, was leider auch nicht so offen ist nach außen, wie es vielleicht gehört. Da kann man drüber diskutieren. Aber für diejenigen, die da drin sitzen, ist es natürlich optimal. Und dann sind wir nämlich von München durch Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen rüber nach Holland gefahren, nach Sandfort an den Strand und sind da am Meer gewesen. Das Wetter war beschissen, war trotzdem schön. Und dann sind wir über Belgien und Luxemburg und Frankreich nach Metz gefahren und haben dann noch eine Übernachtung eingebaut, 2000 Kilometer am Stück. Wie alt seid ihr? 10 und 13? Meine Kinder sind ähnlich alt, die fanden es nicht so geil, 1000 Kilometer am Stück zu fahren. Haben wir gedacht, vielleicht schlafen wir zwischendurch woanders. Dann sind wir von Metz nach Landsberg gefahren, zum Sangel, wo wir gestern waren. Und dann haben wir kurz geschlafen und dann sind wir hierher gefahren. Und es hat trotzdem auch irgendwie 5 Stunden gedauert heute Morgen. Die Geschichte können wir nachher nochmal erzählen.
Ja.
Aber ich muss. Ich
habe auch eine Geschichte dazu von heute Morgen.
Ja, das ist Teil der Geschichte von heute Morgen. Ich mach das mal auf, um dir hier zu überreichen, was ich mitgebracht habe. Wir waren in den Niederlanden, jetzt kriegst du natürlich Käse, ist klar.
Ja, ich mag Käse.
Pass auf, das ist aber ein ganz besonderer Käse. Der ist nämlich von Henry Willig. Und das ist junger Gouda und Käse mit grünem Pesto und Käse mit Trüffel. Aus so einer Käse, ich weiß nicht, wie das heißt, Käserei wahrscheinlich. Abgefahrenes Haus mit viel Käse. Und weil das mein lieblingsholländisches Wort ist und eines der wenigen, die ich überhaupt kann, habe ich dir auch Stroopwafels mitgebracht.
Sehr lecker. Lecker.
Hey, und gut. Überreiche dir die nochmal ganz offiziell zum Dank.
Ja, super, bedankt.
Es war eine ganz wunderbare Zeit.
Wir nennen die auch, ich habe ja früher viel gesegelt, ne, in Holland auch, und wir nennen das in Holland Suchtwaffeln. Weil das ist so wie Tesla fahren oder E-Auto fahren. Wenn man einmal gefahren ist, muss man immer wieder fahren. Das ist diese Waffeln auch. Ja. Eine gegessen,
vorbei. Achso, ich dachte jetzt einmal gefahren, immer wieder Waffeln essen.
Nee, immer wieder Waffeln, das ist halt so.
Das krümelt.
Du siehst Zusammenhänge, wo keine sind.
Das krümelt im Auto ganz schrecklich, ne? Mein Opa hat immer gesagt, wer nie sein Brot im Bett aß, weiß nicht, wie Krümel pieken.
Ja. Also, das reimt sich nicht mal. Was ist das denn?
Klasse. Ist egal.
Ja, danke schön. Ja, Gouda Jung, Gouda Pesto, Gouda Truffel.
Ja, ich hoffe, du magst Käse.
Ich liebe Käse.
Ich habe als
wir unterwegs, Veganer vor allem. Nee, ich bin kein Veganer.
Als wir unterwegs gewesen sind, haben wir natürlich immer so Bilder hin und her geschickt. Und dann gibt's ja auch diese Tesla-App, wo immer drin steht, was ich gemacht habe und so. Da wusste immer genau Bescheid natürlich. Und dann auf dem Rückweg habe ich gesagt, so, wir sind jetzt auf dem Rückweg und sind hier beim Laden und so weiter. Und da hat er mir ein Foto geschickt, wie er mein Auto gewaschen hat. Da hatte ich schon ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil ich wusste, ich würde es niemals schaffen, das Auto zu waschen, bevor ich hier hinkomme. Aber gesaugt habe ich. Und dann habe ich die Muschelreste aus den Fußmatten geschüttelt. Denn die Wege in unserer Feriensiedlung, die waren nicht irgendwie so split, wie man das hier kennt, sondern das waren halt klein gemanschte Muscheln letzten Endes, ja. Damit es schön knirscht. Und die hat man dann überall. Und dann habe ich die ausgeschüttelt, da hat er dann geschrieben, oh, ich habe ja gar nicht gesagt, wie sehr ich Muscheln mag. Ich hätte es da eigentlich drin lassen können.
Genau. Ich habe ja gesagt, also muss ja einfach nur so ja, ganz dreckig zurückgeben.
Ja, genau.
Ich habe dann auch nicht so richtig sauber gekriegt. Und wenn du ein Hundehaar findest, kannst du das behalten.
Okay, das ist super. Wenn ich die alle noch zurückschicken müsste, dann alle einzeln womöglich noch. Genau. Was haben wir noch zu den Geschichten zu erzählen jetzt?
Ja, heute, ich habe immer geguckt auf der App, wo du bist, aber ich habe dir nie das Gefühl gegeben, dass ich gucke.
Das ist deine Sicht der Dingung.
Bis auf heute Morgen.
Genau, heute Morgen hatten wir so einen Big Brother-Moment.
Da hatte ich irgendwie so ein ganz komisches Kopfkino, weil ich habe einfach nur geguckt, ist er losgefahren, wann treffen wir uns und so, wann kommt er hier an? Und dann schaue ich auf meine App und dann ist das Auto geparkt, bei Dasing auf der A8 ist das, oder? Die Autobahn da? Ja,
stimmt.
Geparkt. Und ich, scheiße.
Auf
der Autobahn geparkt und dachte, das kann nicht gut gehen hier. Und habe ich ihn angerufen, sag mal, guck mal aus deinem Schlafzimmer raus, das Auto ist vielleicht weg und möglicherweise. Ich habe nicht gedacht, dass er so früh losfährt.
Moin.
Und ich dachte wirklich, das ist geklaut auf dem LKW oben drauf und irgendwie haben sie dann bei Dasing dann den Stecker gezogen und das letzte Lebenszeichen meines Teslas war halt eben Parkstellung auf der A8, 0 Kilometer. Und dann habe ich ihn angerufen, sag mal, wo bist du gerade? Ich bin ja gerade im Stau, da ist alles, hier geht nichts mehr, ich habe gerade geparkt und so. Also, ich, ja, Gott sei Dank, ja. Alles gut. Ja, das war so dieser eine Moment. Ansonsten habe ich überhaupt kein Problem gehabt, dir das Auto zu geben. Also,
ja, da bin ich auch nachhaltig dankbar. Also es war wirklich super. Wir haben es natürlich pfleglich behandelt. Und ich habe die ersten 2 Tage bin ich nur mit rechtem Außenspiegel gefahren. Ne? Ich habe nirgendwo hingeguckt, außer in den rechten Außenspiegel, damit ich weiß, wie weit ich vom Rand weg bin. Ja. Weil mein Auto ungefähr halb so lang ist wie deine Reifen.
Ja, und ich habe ja schon mal in deinem letzten Podcast gehört, dass du mit diesen Felgen manchmal so ein bisschen Probleme hast, ne? Dass du die manchmal verkratzt und so.
Ne, Marcel?
Du erzählst da habe ich ein bisschen Angst bekommen.
Hast du die nicht gesehen?
Doch. Doch, die habe ich gesehen, ja. Aber meine ist auch verkratzt, also ist nicht so schlimm.
Aber es war ja vorher schon so.
Ja.
Ja gut,
dann. Genau. Also die Felgen haben 2 Kratzer, die waren aber vorher da.
Okay.
Wir haben das Übergabeprotokoll ausgefüllt und unterschrieben und alles. Also ich habe keine reingemacht. Ich habe auch heute zum ersten Mal hier längs an der Straße geparkt und dich extra schauen lassen, dass ich weit genug weg bin. Ja, also ich habe alles gemacht zur Sicherheit der Felgen.
Wobei ich ihm am Anfang gesagt habe, für mich ist ein Auto ein Auto und wenn was passiert, passiert was. Und das ist vollkommen egal, Hauptsache euch passiert nichts. Ne? Also deshalb bin ich da auch so entspannt. Also ich habe.
Wobei, muss ich schon sagen, als ich dann hier raufgefahren bin zum Marktplatz, kam er erst dann... Philipp, oh, mein Auto. Und lag da vorne so auf der Haube drauf.
Was hat keiner gesehen, ist auch nicht auf Video irgendwo.
Sicher.
Dashcam. Und dann schaut Jerome zum rechten Fenster rein und sagt so, das sieht aber nicht so aus, wie als du es bekommen hast. Hier sind ja überall Kratzer. Was natürlich nicht stimmt. Okay, genau.
Alles cool.
So war es, ja, genau. Und
so lange bin ich mit deiner Zoe gefahren, ja.
Und, wie war es mit der Zoe?
Mit der Zoe war super. Also du hast mich ja gewarnt, ich müsste vielleicht nochmal vor Leon. Wir sind ja in Ulm gestartet, wir haben in Ulm im Supercharger haben wir die Autos getauscht. Und er hatte gesagt, du musst vielleicht nochmal laden, du kommst nicht bis Leonberg. Und da bin ich sehr vorsichtig gefahren, ich habe die Klimaanlage ausgeschaltet.
Ich hab's gewusst.
Man muss wissen, es war saukalt und es hat geschüttet.
Geschüttet, ja.
Ja, das war schon so, wo man sich als Zoe-Fahrer denkt, mal gucken, ob der Plan aufgeht, ja, den ich hatte.
Also hat er mich in die Wüste geschickt und ich bin dann los und dann war irgendwie auf der Autobahn schon Stau und hat mich das Navi irgendwie von der Autobahn runter, bin ich noch einen Umweg gefahren und dann wieder auf die Autobahn zurück und dann bin ich da angekommen und hatte noch 40% Restreichweite.
Ja, ich habe auch echt viermal hingeguckt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast genau.
Ich weiß auch nicht, ich bin also nicht schnell gefahren, ich fahre ja ganz langsam.
60?
Also, nee, so 110 waren das.
Das ist eine gute Geschwindigkeit.
Das ist eigentlich die maximale Autobahngeschwindigkeit für eine Zoe.
Ja. Und dann bin ich rangefahren, da sind ja Leonberger Supercharger, das sind 20 Stalls mittlerweile und eine Säule, wie du das vorhin gesagt hast, ne, eine Säule ist für die anderen. Und die war auch frei und sie hat funktioniert. Ich habe angesteckt und ich habe meine Karte dran, es ist der Strom geflossen. Und ich glaube sogar sehr viel, aber es wird nicht angezeigt, wie viel.
Das hörst du, wie laut sie pfeift.
Ja.
Ach so, ja, am Pfeifen.
Also bleibender Tinnitus sind 43 kW.
Ja, das war so. Habe ich immer noch im Ohr. Also das war richtig, richtig gutes Pfeifen. Habe einen Kaffee getrunken, McDonald's und dann bin ich wieder hin, war 100%. Also so ungefähr.
Ja, geht also, recht fix mit der.
Es geht recht fix, wenn er mal richtig lädt er.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Wir haben ja in Ulm den Supercharger benutzt und die Zoe dann am Stadtrand da an so eine, ich weiß, die stand irgendwie im Nichts, die Ladesäule. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Und die war halt sehr langsam. Und wir haben, glaube ich, 5 Karten dran gehalten, bevor man laden konnte. Deswegen habe ich mir dann schon Sorgen gemacht. Ich fahre jetzt hier gemütlich mit dem Model S raus und der arme Junge muss dann jetzt mit der Krücke irgendwie nach Hause kommen. Ich habe keine Ahnung, ob der das schafft, weil es ist einfach eine andere Welt.
Ist eine andere Welt, aber ich habe Glück gehabt und deshalb war es auch kein Problem. Und ich habe halt nie richtig Angst bekommen, weil ich habe immer gewusst, ich kann den Marcel anrufen oder dich oder
ja, genau.
Ja, oder ein Stoßgebet beten.
Das hat ja damals mit dem Gabor schon super funktioniert.
Ja,
ja, den habe ich ja quasi seit der Übergabe bei meinem Event Tesla gegen, gut, er hat den Leaf gefahren und das war komplette Katastrophe. Also ich habe ihn bis morgens früh um 3 oder 4 habe ich ihn begleitet, aus dem Bett heraus und das ist zum Glück bei dir anders gewesen.
Oha.
Da der Gabo hat nur noch ein bisschen weiterfahren müssen.
Ja.
Der Gabo musste ja bis hochfahren nach Limburg und bei mir waren es ja wirklich nur 150 Kilometer oder so.
Der hat, glaube ich, alles mitgemacht. Ne? Also von Ladesäule hat das Auto gefressen und gibt es nicht mehr frei. Mit Laden jetzt nicht später vielleicht, mit Anrufen und so weiter. Und dann nachher sogar Rapid Gate. Mhm. Ich muss jetzt länger laden, weil das Auto einfach zu warm ist. Ja. Das war schon ziemlich überraschend auch. Ja.
Ansonsten habe ich keine großen Vorkommen. Ich wollte mal so eine Laderundfahrt machen wie der Frank vom Kanal Schräg, aber ich glaube, er ist nicht mehr da, gell? Ich habe gedacht, was der Frank kann, kann ich auch. Und mache da mal so eine Laderundfahrt mit der Zoe. Und habe gedacht, ich fahre mal nach Frankreich rein. Du bist auch so durch die Länder durchgefahren, ohne Probleme mit dem Tesla. Fahr da mal nach Frankreich rein, habe da diese schöne App gehabt, die du mir empfohlen hast. Und habe gesagt, okay, wunderbar, da ist so ein Einkaufscenter bei Straßburg. Da gehe ich jetzt laden. Bin dann mit der Zoe rangefahren, da ist schon eine andere Zoe gestanden und hat gepfiffen. Und habe gedacht, okay, das mache ich jetzt auch. Habe auch die Ladekarte dran. Da kam nichts raus. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ja, also da kam kein Strom raus.
Welche Ladekarte?
Die Maingau. Und die, auf der Maingau-App war aber auch gestanden, dass die geht. Okay. Ja, war da. Und dann bin ich, habe gedacht, okay, ich fahre nächster hinter Hagenau zum nächsten. Aber da war ich schon so weit weg von der Grenze, dass wenn das schief geht, da. Ja, und dann war so eine richtige Gewitterwolke dort über Hagenau. Und da habe ich gedacht, nee, ich drehe ab nach Deutschland. Und dann bin ich rübergefahren, wieder über die Grenze, da an der deutschen Weinstraße. Und da war auch ein Lader, war auch in der Maingau-Karte, bin rangefahren. Maingau-Karte hin, diese Ladekarte wird nicht unterstützt. Und die Maingau-App hat es gezeigt, dass ich da laden kann. Bitte zahlen Sie 3 €. Und da konnte man da mit der EC-Karte zahlen. Also das war richtig gut. Habe ich 3 € Flats bezahlt und bin gut essen gegangen. Und nach dem Essen war die Zoe auch wieder voll, ich auch.
Ich hab gedacht, der Satz geht anders zu Ende. Ich habe 3 € flat gegangen, gezahlt, bin essen gegangen und dann habe ich 57 für die Ladung bezahlt.
Nee, also nee.
Du hast 3 Euro für den Strom bezahlt.
Als Flatrate ist das gut.
Ja, das war gut. Und vor allem mit der EC-Karte an dem Ding.
Mhm. Hast du mal probiert, über die App die Ladung zu starten?
Nee, so weit bin ich nicht gekommen.
Starten.
Ach so.
Also, wenn du dir den Ladepunkt schon anguckst, einfach runterscrollen, starten.
Das ist ja das Blöde als Tesla-Fahrer. Du bist so verwöhnt, du bist so in diesem Tesla-Universum drin, dass du gar nicht so auf die Ideen kommst. Ja, und dann, ja, dann bin ich heimgefahren und habe dann daheim geladen. Und das ging dann nur mit 2 kW, hast du mir, glaube ich, auch erklärt, wenn da so der Magnet nicht dran ist und so. Also dann, wenn man nur eine normale Steckdose hat, nicht einmal 2, noch was kW, sondern nur 2,0 kW oder 3,1, was hat man? Und daheim lädt das Ding dann die ganze Nacht durch. Mhm. Aber es war morgens immer voll.
Ja, das reicht ja auch über
Schoko. Ja. War gut.
Ja.
Und dann hier, hierher war es nie ein Problem. Also hier Hochzus habe ich immer Rest 44% gehabt, Heimzus so 58, weil da geht es einen Berg runter. Mhm.
Du hast nach Raschalt was, 95 Kilometer?
Oder? Ja, so 80, 90 Kilometer.
Ja, das ist ja quasi gar nichts. Wie weit fahren wir nochmal heute Abend? 280.
Ja, aber ihr seid ja Profis.
286 Kilometer.
Ihr seid ja Profis.
Dadurch,
ja,
ich jetzt dadurch macht es nicht mehr Spaß.
Ja. So. Achso, du willst halt mit der Zoe jetzt fahren, gell?
Ja, ich unbedingt.
Ja, wir haben einen i3, eine Zoe und einen Ioniq. Und ich glaube, die Zoe wird das Problem heute Abend.
Ja, alle werden sich langweilen und das ist meine Schuld. Es tut mir jetzt schon leid. Ja.
Also ich beneide dich nicht um dein Licht.
Mein was?
Ach so, ja.
Genau, wer das nicht weiß, die Scheinwerfer von der Zoe machen ungefähr so viel Licht wie ein Teelicht vor einem Spiegel. Das ist ungefähr so das, was man hat.
Ich habe gestern Abend das Fernlicht angelassen, hat keiner sich beschwert.
Ja.
Ich habe es vergessen auszuschalten und habe dann kam Gegenverkehr, hat mich keiner aufgeblendet, habe ich gedacht, okay, ist gut.
Ja. Ich fahre nur mit Fernlicht.
Das ist ja auch das gleiche Licht, der klappt nur den Spiegel hoch.
Okay, gut, alles gut gemacht.
Naja, gut, aber wir sehen, alle sind gut klargekommen. Ne? Ich bin in meinem Luxusuniversum gut klargekommen, du bist als Normalverbraucher auch über die Runden gekommen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, die Zoe ist kein gutes Auto. Es kommt immer ein bisschen drauf an,
ich bin sogar was man damit begeistert macht. Gewesen von dem Auto.
Das, da habe ich mich auch noch gewundert. Du hast gesagt, die Sitze sind gut und die Federung ist hart. Und ich finde die Sitze bescheiden und ich finde die Federung ist so wie ein 3 Tage altes Croissant ungefähr. Das könntest du nochmal erläutern jetzt, wie du zu diesem Schluss gekommen bist.
Also ich finde die Sitze gut, wirklich, ist so, also komisch, ja, also. Und ich bin ja nie schneller als 110 gefahren. Ab 110 wird es sehr schwammig, die ganze Sache. Und dann wird es auch laut. Aber so bis 100, also wenn das Auto ist was für die Stadt und für die Landstraße, würde ich sagen. Und dafür ist es perfekt.
Und die Zoe ist schon gedämmt.
Ja, die ist schon gedämmt. Ja. Und die ist halt, die macht verschiedene Geräusche, ja. Also diese Ladegeräusche. Tesla macht auch Ladegeräusche, wenn er warm ist vor allem. Aber auch dann diese Klingelgeräusche mittlerweile. Ich weiß, wie man es abschaltet. Ja, Marcel hat mir geholfen dann. Und dann dieser Motor pfeift ein bisschen.
Wenn du stark Gas gibst.
Ja, pfeift sehr stark. Also es sind so ganz verschiedene Geräusche, was die macht. Und das Blinklicht ist ganz komisch, so Metall an. Also da haben die bestimmt lange geforscht dran, bis sie dieses Geräusch entwickelt hatten.
Die drei, ne? Du kannst ja umstellen.
Das gibt 3.
Das blinkt auch. Ja, das ist ganz, ganz schlimm.
Das ist abhängig von der Fußgängerhupe.
Ja.
Ja.
Das hängt zusammen. Der Außensound und der Sound vom Blinker und die Anzeigeart, also das Layout vom Display, das ist, da gibt es 3 verschiedene und die hängen aber alle zusammen. Du kannst nicht den coolen Blinker mit dem coolen Display, mit dem coolen Außensound, Klammer auf, den es eigentlich gar nicht gibt, Klammer zu, kannst du nicht so kombinieren, wie du willst, sondern du hast Set A, Set B, Set C und musst dann eines davon nehmen.
Ich habe jetzt nichts verstellt dann. Ich habe das so genommen, wie du das ausgesucht hast.
Ja, ich passt schon. Ich mache einfach zurück auf Werkseinstellungen und dann ist...
Passt ist der Akku auch wieder
ich groß. Ich habe dann Equalizer verstellt. Es klingt jetzt mehr nach Musik, wenn man Musik
hört. Ah, danke dir.
Tut mir leid. Das war alles so flat, das hat mir nicht gefallen.
Ich höre überhaupt keine Musik, ich höre immer nur Podcasts.
Das habe ich mir
dann
auch gesagt.
Natürlich flat nicht
wenn schlecht. Du nur Sprache hörst, dann musst du das leider wieder zurück, habe ich vergessen.
Ich höre nur euch.
Oh. Nein.
Ja, aber ja, nee, aber die nein. Kollegen natürlich auch. Und ich höre immer den Horst Lüning.
Ja. Jerome ist halt auch echt groß, wenn der steht.
Genau. Ja, ich höre die ganzen YouTube mittlerweile auch dort und meine Podcaster in den USA. Ja. Also ich höre immer nur solche Sachen im Auto, ich höre keine Musik mehr.
Für Sprache ist natürlich Equalizer alles auf Null am besten eigentlich.
Okay.
Dann hat man nicht so viel Bass, den man nicht will beim Sprechen.
Gut. Aber wir können es gerne wiederholen. Also ich habe da kein Problem mit.
Ich bin für alles offen.
Es gibt ja wieder Weihnachten. Also.
Ja, wie gesagt, Weihnachten müssen wir mal gucken.
Ich habe am 30.06. Geburtstag.
Kannst du noch ein bisschen warten.
Ja.
Ja.
Ja, cool. Ja, schön.
Also aber es freut mich vor allem, dass ihr einen schönen Urlaub gemacht habt. Und
das war super.
Ich habe ein bisschen gehört, dass ihr ein bisschen Angst hattet um das ganze liebe Auto, auch deine Frau. Ne? Aber das müssen wir dann nochmal machen und dann habt ihr keine Angst.
Was hast du? Da hast du Sachen geschrieben, die ich nicht gelesen habe?
Nee.
Ja. Ach so.
Ja, nee, das wäre meine Frau auch so. Also ich auch, ja. Man hat, wenn man was anderes bekommt, was Fremdes, was auch so teuer ist, ja, denkt man, scheiße, ja. Und wenn ich jetzt da einen Kratzer reinmache oder wenn was passiert oder so, dann ist man noch doppelt verantwortlich, weil es ja nicht einem selbst gehört. Mir geht's genauso, meiner Frau wird es 100% auch so gehen. Die ist auch nicht eure Zoe gefahren. Die wollte nicht selber fahren, weil sie Angst hatte, sie macht das kaputt. Genau, ist es so, ja.
Und, muss man auch vorsichtig anfassen, ist eher lüttig.
Ja, nee, also auf jeden Fall weiblich, die Zoe. Ja, das ist,
ja natürlich.
Auf jeden Fall.
Aber Aber die hat auch nicht gezickt bei dir, oder?
Nö, aber man merkt es, dass es Mädchen ist. Mhm. Aber Entschuldigung, ja.
Uiui, jetzt werden zu viele Stereotypen bedient. Wir schließen das Thema ab.
Nee, ich habe...
Hast du noch was zu erzählen?
Ich mag die ich mag sie so.
Okay.
Nee, ich finde das cool, das Auto. Wirklich. Nee, ohne Scheiß. Also ich finde es gut gemacht. Ich finde es, überleg mal, ja, das, wie lange das schon auf dem Markt ist. Ja. Mhm. Und damals gab es gar nichts außer die Zoe. Ja, Zoe-Pionierin, ja, Jana. Ja, ich guck dich mal hier tief in die Augen.
Kennst du, ne? Weißt du noch damals? Als nicht dein Tesla, als nicht dein Tesla Zoe hieß, sondern dein Auto eine Zoe war. Ja. Das waren noch harte Zeiten. Ja, nee, waren schöne Zeiten. Aber du magst sie immer noch, ne? Ja. Kannst du gleich erzählen, wir tauschen jetzt gleich.
Genau.
Und ich würde an der Stelle, wenn ihr nicht irgendwie tiefschürfende Fragen noch habt.
Wir müssen noch erklären, warum du jetzt auf der Autobahn standest.
Ach so, ja, es war Stau.
Nee, aber wir sind einfach abgefahren.
Wir können ja noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin ja für so eine gewisse Blödheit, bin ich ja auch bekannt mittlerweile, glaube ich.
Ich sag bloß in Crocs den Ioniq schieben, ne?
Genau, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da kam nämlich vorhin unten draußen jemand, der goldene Ioniq ist ja auch da heute. Und da kam dann jemand, das ist dieser Ioniq aus der Episode, oder? Und ich so, du meinst den, mit dem ich liegen geblieben bin. Ja, genau der. Und den Marcel dann schieben musste mit seinen, ich sag mal, Schuhen. Und super genau. Grip. Und passieren mir ja schon manchmal komische Sachen. Und heute war das auch so, wir sind schön hintereinander gefahren. Ich finde das auch immer sehr, also früher sind wir ja immer so die, am Anfang so die zwei Zoes und dann hatten wir die Oreo-Style-Zoes, die schwarze Zoe, gefolgt von der weißen Zoe, gefolgt von der schwarzen Zoe. Das waren die schwarzen Clean Electric Zoes und deine weiße dazwischen, das sah auch immer schnick aus. Und heute hatten wir halt i3 und Ioniq und das Model S hinten dran und sind immer so schön im Pulk gefahren, lange Landstraße, bis wir auf die Autobahn gefahren sind. Ich meine, wozu den ganzen Strom einfach nur so verpulvern für Schnellfahren, das bringt's nicht. Und dann sind wir so gefahren und die wollten natürlich woanders laden, irgendwo CCS laden und ich wollte zum Supercharger in Ulm, mein erster Supercharger, da habe ich meine letzte Ladung auch gemacht, damit ich hier mit einer vernünftigen Menge Strom im Akku das Auto wieder zurückgeben kann. Ich wollte den jetzt hier nicht leer fahren, das wäre nicht schön gewesen.
Wir wollten aber auch nach Ulm.
Ja, aber ihr wolltet vorher eigentlich woanders hin. Und dann kamen verschiedene Dinge übereinander. Ja, also auf einmal fahren die von der Autobahn ab. Währenddessen habe ich mit meiner Mama telefoniert, weil es langweilig war. Und dann bin ich halt weitergefahren, weil ich gedacht habe, okay, die fahren da runter, die wollen vielleicht Landstraße oder die wollen laden oder irgendwas anders machen als ich. Ich fahre jetzt weiter. Weißt du, warum die abgefahren sind? Da war nämlich Autobahnvollsperrung auf allen drei Spuren und ich mittendrin. und da habe ich dann geparkt und da hat der Markus sich dann gewundert und der hat mir dann auch noch WhatsApp geschickt, aber während ich telefoniert habe, habe ich keine Nachrichten bekommen, ich weiß nicht warum, und danach habe ich die gekriegt, aber auch nur, weil er mich angerufen hat und dann, glaube ich, genug Angst hatte, um nochmal hinterher zu telefonieren, warum da keine Antwort kommt.
Ja, genau so war's.
Tja, und wir sind letztendlich abgefahren, um zu einem Ikea in Ulm zu fahren. Also ich habe da gehört, da gibt es zwei Ladesäulen.
Moment, vorher kam noch das Bild vom Jakob, als sie wieder auf die Autobahn aufgefahren sind und die Zukunft gesehen haben, nämlich eine komplett leere Autobahn vor sich, auf Kilometer hinweg, während ich in einem Pulk von, keine Ahnung, 3000 Autos stand, die sich nicht fortbewegen konnten. Das hat mir auch nochmal ein richtig gutes Gefühl gegeben.
Ja, ich glaube, als bei dir losging, waren wir mit dem Laden fertig, ne? Und
ja.
Dann schon.
Ja. Ja. Aber wer war nochmal als erster hier dann?
Ja.
Ich vielleicht. Okay, aber erzähl, wie war es denn eigentlich beim Laden in Ulm?
Ja, also mein Ziel war eigentlich, nach Eichen zu fahren. Da gibt es eine schöne Innogy-Säule. An der haben wir schon mal geladen mit der Anna, mit der Kia Anna. Und ich hab gewusst, die funktioniert. Also fahren wir dorthin. Selbst wenn man halt zweimal CCS nacheinander lädt, sind wir eigentlich recht schnell. Aber letztendlich habe ich mich doch überreden lassen, in Ulm gibt es ein Ikea mit zwei Ladesäulen. Ja, und dann sind wir da hingefahren. Und wie es dann halt so ist, man kommt hin und die rechte Ladesäule ist kaputt.
Immer die rechte, oder?
Immer die rechte. Steht auch fett dran, bitte nicht benutzen.
Ja.
Egal wie, man hätte es auch nicht reaktivieren können. Und dann haben wir uns an die linke gestellt. So, und ich habe jetzt gedacht, gut, ich bin der Einzige, der dreiphasig laden kann. Also nehme ich wenigstens den Dreiphasenlader und Philipps Frau dann halt den CCS. Und dann gucke ich mir die Säule an, 20 kW. Nein. Ja, gut. Jakob hatte Hunger, wir sind dann noch schnell zum Burger King rübergegangen, um dann dort festzustellen, es wäre besser, wenn wir 2 Kilometer weiterfahren an die 100 kW CCS-Doppelsäule. Ja, haben wir dann schnell gemacht.
Das ist aber schon auch so ein Unikum, oder? Eine Ladesäule mit 2 CCS-Steckern.
Ja. Mhm. Also es ist ein Triple Charger, einmal Typ 2, 43 kW glaube ich sogar und zweimal CCS A50 kW auf einem BMW-Gelände. auf einem BMW-Händlergelände. Und da ist dann das nächste passiert, was wir eigentlich auch immer so haben. Man hat ja nicht umsonst 8 Karten dabei. Ne? Also es hat wirklich Karte 1-7 nicht funktioniert. Ne? Die 8. rangehalten, das war dann Plugsurfen. Ich weiß bis heute noch nicht, was ich da bezahlen darf. Mal schauen.
Das weißt du auch Weihnachten noch nicht.
Ach so, na gut, dann zahlen wir nichts. Aber es hat keine, was haben wir gestanden, 20 Minuten vielleicht, waren die Akkus dann komplett voll. Und wir haben uns dann entschieden, nicht über die A8 dann weiterzufahren, sondern untenrum. Und nur deswegen warst du schneller hier.
Ja, und ich habe die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten geschickt, weil ich gedacht habe, die sind 5 Minuten hinter mir. Und dann fährt man ja so ein paar steile Hänge runter, die sich da so rumschlängeln. Und da hat einer gemeint, hier ist eine gute Idee, einen Unfall zu bauen. Da war dann eine rechte Spur, gerade frisch ein Unfall. Ich so, WhatsApp hier, Unfall, Vorsicht, bla. Der Jakob 10 Minuten später, wir fahren nur Landstraße. Und ich die ganze Zeit schön Echtzeit Verkehrsnachrichten geschickt. Naja gut, aber ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls war es eine wunderschöne Fahrt, hat echt Spaß gemacht. Also bis auf die Fahrt heute, die war nicht so cool.
Tja.
Tja, Markus, vielen Dank.
Gerne.
Wir werden uns sehen und hören. Also wir sehen dich, du hörst uns.
Zu Eruda hören wir uns, sehen wir uns wieder.
Zu Eruda sehen wir uns wieder. Wer ist jemand im Team Clean Electric bei der Eruda vielleicht? Guck mal, cool.
Ja, der hält ausbaufähig.
Jerome weiß noch nicht, ob er eine Matratze für das Model S findet. Man weiß es nicht. Cool. Alles klar, dann ist es, glaube ich, das für diesen Block gewesen. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns wieder.
Wir wechseln. Wir machen einen fliegenden Wechsel. Wollt ihr zwei vorkommen? Na, da ins Eck. Wir haben leider nur das eine Mikro.
Das andere hat Trappe.
Das ging jetzt hier aus hochtechnologischen Gründen leider nicht, das so zu machen. Markus, vergiss deine Spielränzchen hier nicht.
Wir nennen die ja immer Zauberkekse. Ja,
die haben wir auch, aber das sind
Stroopwaffels.
Die Stroopwaffels mit Zauber sind aber andere.
Ach so.
Da gibt es noch spezielle.
Ja, wir haben trotzdem Zauberwaffeln, auch die normalen genannt.
Ach so, okay,
warum? Ja. Auch weil wir in Ameland auf dem Campingplatz waren und viele davon gegessen haben.
Viel Zucker macht auch viel lustig.
Viel Zucker macht auch viel lustig, ja. Und, wenn die leer waren, haben halt Fly hinterher gekippt.
Siehst du, so machen wir, so, das ist ein bisschen der Effekt, den ich habe, wenn ich auf Dwiesen bin, auf dem Oktoberfest, als Antialkoholiker.
Ja.
Trinkst mal dreimal Spezi, da weißt du aber Bescheid.
Ja.
Eine Masse ist 1 Liter, gell? Mhm. 3 Liter Spezi ist, glaube ich, der Zuckerbedarf eines normalen Menschen meiner Größe für ein Jahr.
Ungefähr, ja.
Weiß es nicht genau. So, ihr habt gehört, wir haben Jana und Jerome, hat man noch nicht gehört. Hallo, Jerome.
Hallo.
Wow, mit seiner neuen sexy Radiostimme.
Hallo.
Sehr schön, das gefällt mir gut. Du warst doch sonst immer hier Sexiest Voice auf Podcast Deutschland. Was ist jetzt los?
Auf Bachenhausen bitte, ja.
Okay, das ist mir zu regional.
Das ist ganz weit weg und...
Zu regional.
Mhm.
Okay, aber Jerome, gute Stimme, gefällt mir. Ja, herzlich willkommen. Oder ich sag mal, eigentlich sind wir ja viel mehr hier herzlich willkommen als ihr bei uns. Ihr seid ja bei uns schon mehrfach gewesen und wir sind jetzt hier.
Letzte Sendung.
Ja, waren wir nicht herzlich willkommen.
Doch, natürlich. Aber ich meine, jetzt gerade hier sind wir ja eher bei euch, als ihr bei uns.
Jetzt habe ich es auch verstanden.
Jana braucht immer ein bisschen, ich muss ihr dann immer alles erklären, aber das ist okay.
Meine Mama sagt immer, manchmal fällt der Groschen in Pfennigstücken. Das ist noch die alte Währungsdings, ne? Aber ist egal. Und schön, dass ihr beiden genug Muße findet, hier euch noch zu uns zu setzen nach diesen langen Tagen. Und Jerome, sieht man viele Arbeitsstunden so ein bisschen an. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen müde, oder? Wie sieht's aus bei dir?
Jetzt kommt die Müdigkeit. Vorher war so die Anspannung die letzten 2 Tage. Jetzt, wo es fast vorbei ist, kommt die Müdigkeit so langsam hoch. Aber eine sehr schöne Müdigkeit, weil die Veranstaltung jetzt... Wir werden natürlich noch zusammensitzen, alle gemeinsam, die daran beteiligt waren, um zu gucken, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen, so mein Fazit ist, dass es wirklich toll funktioniert hat, dass also alles gut geklappt hat, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten vor allem beim Sonntag oder ich auch wirklich Muffensausen, ob das gut geht mit der Abfahrt, mit dem Parken, mit dem engen, in der engen Stadt und mit den Oldtimern und mit den Besuchern, die daherkommen, ob das dann am Schluss irgendwie so ein riesen Verkehrschaos gibt und nichts mehr geht. Wir haben deswegen auch die Polizei noch mit ins Boot geholt und Ordner und was weiß ich. Und das hat aber alles prima geklappt. Also es war überhaupt nicht mal die Spur von einem Verkehrschaos. Ich habe so den Eindruck gehabt in den Gesprächen, in den vielen Gesprächen, die ich hatte, dass die Leute, die hergekommen sind, also Elektroautofahrer, zufrieden waren. Das ist schön, das war ja unser Ziel. Und hatte auch den Eindruck, dass die Horber das gut angenommen haben. Der Marktplatz ist schwierig zu bespielen, deswegen wurde er bisher nicht bespielt beim Stadtfest, weil er ein bisschen abseits ist und vor allem es geht bergauf. Das ist nicht jedermanns Sache. Meine auch nicht unbedingt. Wenn man unten feiern kann und ein Bierchen trinken kann, warum soll ich da den Berg hochklettern? Ja, deswegen ist der Marktplatz eben einfach schwierig in Horb. Aber es ist ein wirklich schöner Marktplatz und ich wollte unbedingt hierher. Und man hat gemerkt, dass viele Elektromobilisten auf dem Marktplatz waren. Nicht ganz so viele Horber, aber gegen Mittag kamen dann doch einige hoch. Und das werden wir, denke ich, langsam steigern, hoffentlich die nächsten Jahre, sodass also auch mehr Horber da sind, die sich dann für Elektromobilität interessieren können.
Apropos steigern, ihr habt ja letztes Jahr das Ding zum ersten Mal gemacht und jetzt das zweite Mal so grob im Prozent die Steigerung zum letzten Jahr.
Also als wir dieses Fest hier vorbereitet haben, hatte ich so im Kopf, wir hatten letztes Mal 100, ziemlich genau 100. Und das war ja schon ein Erfolg, zumindest mal hier so ein lokaler Erfolg, weil so aus dem Nichts 100 Autos zu holen, ist ja auch schon mal was. Ich habe dann mit 150 gerechnet und ich habe das auch so kommuniziert, gesagt, ja, ich denke mal so 150, das wäre ja eine Steigerung von 50%. Es sind dann letztendlich, wir haben jetzt noch nicht die genauen Zahlen, aber es dürften so um die 300 gewesen sein, die sich letztendlich angemeldet haben. Und ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, ich habe mal geschaut, was das für ein Stellenwert ist. Und ich habe mal bei der Eruda vorbeigeschaut, bei der ich ja selber schon war und wo ich ungefähr eine Vorstellung hatte, was das für eine Größe hat dort, wie viele Autos das sind. Und die haben jetzt gerade, glaube ich, 230 Anmeldungen, stand jetzt. Wir hatten jetzt also 70 Anmeldungen mehr. Die haben natürlich noch Zeit, Anmeldungen zu sammeln. Aber dass man einfach mal die Größen nimmt. Wir sind im zweiten Jahr und haben jetzt 300 Anmeldungen. Das ist völlig, völlig verrückt. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und wir haben in den zwei Wochen vor der Verein, also bevor es jetzt losging und als wir gemerkt haben, Mensch, das werden immer mehr und dann wir dachten, okay, jetzt flacht das vielleicht ein bisschen ab und dann wurden es nochmal mehr und nochmal mehr und im Minutentakt quasi kam die Anmeldung rein, dass wir uns nochmal mit der Stadt zusammengesetzt haben und wirklich Krisensitzungen hatten. Wie kriegen wir das gebacken? Ich hatte Gott sei Dank jetzt Ferien, die enden morgen und hatte also die Zeit und wir saßen wirklich teilweise 2-3 Stunden zusammen, haben wirklich überlegt, wie kriegen wir das auf die Reihe. Und da kam schon manchmal so ein bisschen Panik in mir auf und gedacht, mein Gott, wenn das jetzt schief läuft und überall komplettes Verkehrschaos ist, dann hast du hier dieses ganze Stadtfest gesprengt, die Leute kommen nicht mehr aufs Fest und alle sind unzufrieden, weil sie nicht dahin kommen, wo sie hinkommen wollen. Da war schon ein bisschen Angst mit dabei und Anspannung. Auf der anderen Seite haben wir von der Stadt wirklich tolle Leute, vor allem die Claudia Beuter möchte ich da hervorheben, die da einen tollen Job gemacht hat und wirklich toll mit mir zusammengearbeitet hat. Wenn ich einen Wunsch hatte, hat sie alles versucht, um das hinzubekommen oder mich davon abzubringen, je nachdem. Das hat toll funktioniert und was halt schwierig war, war die ganze Mailerei hin und her für mich. Das werden wir professionalisieren. Habe ich auch mit Jakob schon drüber gesprochen. Das werden wir professionalisieren. Also wir werden alles ein bisschen professionalisieren müssen, weil einfach die Größenordnung von Hobby jetzt auf richtig umgeschaltet ist. Du kannst nicht eine solche Veranstaltung, wie wir sie jetzt haben, so einfach nebenher machen, sondern du musst wirklich Abläufe professionalisieren.
Das heißt, das E-Mobil-Treffen im Rahmen vom Horber Stadtfest ist eigentlich jetzt bis auf Weiteres so ein jährliches Ding, oder? Das machen wir jetzt immer so.
Also ich habe die Stadt möchte gerne, dass ich das weitermache und ich möchte das auch weitermachen. Natürlich muss man auch im Hinterkopf behalten und das habe ich der Stadt auch gesagt, irgendwann ist Elektroauto normal und dann macht das keinen Sinn mehr, sowas zu machen. Aber im Moment macht es durchaus noch Sinn und ich denke auch noch die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Die Stadt möchte das gerne machen, schon aufgrund dessen, weil das Leute hierher zieht und weil das natürlich aus der Stadt rausstrahlt. Also ich habe ja 20 Jahre beim Hörfunk gearbeitet, ich habe es aber nie geschafft, mal bei SWR3 gehört zu werden. Also meine Stimme war da nie zu hören und das war der Sender, wo ich immer gedacht habe, da würde ich mich gerne mal hören, weil da bin ich aufgewachsen mit dem Sender. Und jetzt war ich zum ersten Mal in einem Interview dort zu hören, das hat mich total gefreut. War lustig, weil dann haben sich plötzlich Leute bei mir gemeldet, tatsächlich, die sich seit Jahren nicht mehr gemeldet haben. Hey, ich habe dich gerade im Radio gehört, wie geht's dir eigentlich so? Ja. Daran sieht man, dass der auch viel gehört wird und ich kenne viele, die dort arbeiten, aber trotzdem ist es mir nie gelungen, da mal zu hören, gehört zu werden. Und das hat mich natürlich gefreut. Und das strahlt natürlich dann auf ganz Baden-Württemberg aus, ja, und Zeitungen berichten. Und das, was ich ja mit dieser Veranstaltung erreichen will, ist ja, dass Elektromobilität in die Köpfe kommt. Und das ist ja letztendlich das Ziel. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit erreicht. Da ist trotzdem noch ein Weg zu gehen. Aber ich denke, das war ein guter Schritt nach vorne.
Sehr cool. Jana?
Ja.
Hast du Bock, so 3 bis 14 Sätze zu erzählen, was auf dem Marktplatz so abging heute, was da so war an Autos und an abgefahrenen Geschichten zu sehen war? Ich habe dich nämlich sehr lange in der brüllheißen Sonne stehen sehen. So richtig hardcore?
Also ja.
Ich weiß noch, heute Mittag gab es noch so eine Hälfte von eurem Stand war Sonne, die andere Schatten, da warst du.
Ja.
Aber der ganze Nachmittag war knallige Sonne. Also ich gehe mal davon aus, du weißt, was lief, oder?
Deswegen fällt bei mir auch gerade der Groschen in Pfennigstücken.
Verstehe. Dehydriert.
Die Batterietemperatur ist etwas erhöht bei mir.
Rapid Gate.
Genau. Aber es waren ja ganz viele vom Verein da, die jetzt 2 Tage den Stand intensiv betreut haben, die den Ladepark betreut haben. Was ich jetzt bei dem Treffen schön fand, war, dass es nicht wieder so die Klassiker Tesla, Zoe, Ioniq. Natürlich waren die auch da und haben natürlich auch die Mehrheit gebildet, aber es waren halt auch Fiat 500e da. Wir hatten gestern 4 Stück insgesamt da, heute waren noch 2 da. Wir hatten
Ampera E
war da. Wir hatten aus der Schweiz so ein kleines Mobil da, so ein Grasshopper irgendwie. Buggy-Verschnitt habe ich auch noch nie gesehen. Dann ganz schön ein Typ 3 Conny von VW.
Der Urpassat,
mhm. Genau. Schön im Patina-Look, mhm. Also schön rostig und an den Rost mit Klarlack fixiert, damit es auch gut aussieht. Ein Elektro-Umbau, sehr schön. 22 Kilowattstunden Batterie, 60 kW Industriemotor hinten auf dem Getriebe sitzen, fährt so um die 200 Kilometer, mhm. Hat der Besitzer gesagt und ist jetzt daran, die TÜV-Zulassung, also war jetzt mit dem Beführungsnummernschild da. Das ist natürlich auch, und wir hatten Motorräder da, ist ja auch immer ganz wichtig, gerade hier im Schwarzwald ist es ja Motorrad ein großes Thema. Das könnte noch mehr sein. Also das kommt jetzt so langsam hoch, dieses Motorradthema. Dann auch so erste Ansätze hat man gesehen, dass auch Elektroautofahrerinnen und Fahrer anfangen, an ihren Autos zu kleben und zu schrauben und sagen, na, so wie er aus dem Werk kommt, ist er ja ganz nett, aber ich habe da geile Rims gesehen, die müssen da drauf. und wenn man Opel fährt, dann muss der natürlich tiefer geschraubt werden, damit da nicht so viel Luft runterpasst.
Das ist der Grund, genau.
Ja, genau, das ist der Grund, damit da nicht so viel Luft runterpasst. Oder auch bei Teslas, wo man dann sieht, irgendwie, dass da irgendwie mit dem Detailer irgendwas die Felgen gemacht werden. Wir hatten einen Ioniq aus Mainz da, der auch optisch ein bisschen aufgewertet wurde. Also es war ein schwarzer und der hatte dann rote Applikationen vorne und auch ziemlich krasse Felgen drauf. Das ist auch schön zu sehen, dass die Leute anfangen, ihre Fahrzeuge zu individualisieren auch und mal schauen, wie das da weitergeht, ob es vielleicht irgendwann mal dann auch eine Elektroauto-Tuning-Szene ist und wenn das Elektroauto dann normal ist, dann macht man dann halt Elektroauto-Tuner-Treffen. Es ist dann noch vielleicht spannend, welche, genau, wir sind ja auch, GS-Design waren ja auch da.
Genau. Man kann ja auch aus einem Vor-Facelift Model S ein Facelift Model S machen, zum
genau,
Beispiel.
Genau, oder ich hatte ja, der war ja nicht hier, aber ich hatte ja mal im Supercharger so einen getunten, also dunkelblau foliert mit Frittentheke hinten drauf.
Ja, muss man halt
muss man mögen.
Ja.
Genau. Ist die Frage ist dann, was die Elektroauto-Tuner für Typen sind. Ob das dann so wie bei den Verbrennerfahrern eher so aus dem Arbeitermilieu sind oder ob, ja, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt.
Da gibt es bestimmt von Frittentheken-Tuning bis Edeltuning irgendwie die ganze Palette, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Und irgendwann wird wahrscheinlich auch irgendjemand mal so einen Controller hacken und aus einer Zoe vielleicht dauerhaft 68 kW rausholen, der mal ein gescheites Fahrwerk verpassen und die der Querschnittsreifen und dann kann man vielleicht mit der auch auf der Landstraße mal richtig Spaß haben.
Fahrwerkreifen, ich denke ein bisschen an Tobi Wagner gerade.
Der hat das ja schon gemacht.
Der hat das ja schon gemacht, ja.
Spurplatten drauf, breite Reifen, wenig Gummi auf den Felgen.
Ja. Magnesium-Spielfelgen.
Ja,
Magnesium-Spielfelgen. War das die
schick aus.
P22 Plus.
Ja, genau, P22 Plus, ja.
Ja. Wie ist das?
Und sogar Anhängerkopplung hat er auch, ne? Mhm.
Ja. Passt auch super zum Getune, ne?
Ja, wir hatten. Natürlich. Wir hatten gestern was Schönes da, da war ein Smart von einem Maler da, also ein Handwerker, der mit einem Smart rumfährt, Malerbetrieb, denkt man ja, der nimmt dann halt immer so ein kleines Farbtöpfchen mit und macht dann halt so Ausbesserung. Aber der hat auch eine Anhängerkupplung, hat einen großen Anhänger drauf dran gehabt, wo er sein ganzes Material drin hatte, Leiter drauf. Also, also es geht auch für Handwerker Elektrofahrzeuge, dann fährt man halt mit dem Hänger raus und kann den ja dann auf der Baustelle stehen lassen, wenn man mittags zum Fritten holen fährt oder so.
Und laden kann man auch meistens auf der Baustelle.
Ja, stimmt. Und ja, genau, Strom gibt's überall. Das macht ja zum Beispiel der Moritz Leicht, der Vater von Moritz Leicht, der arbeitet ja, macht ja Autobahnbaustellen und der ist ja dann immer mit dem roten Smart mit jetzt 186.000 Kilometer, glaube ich, sind die immer unterwegs und den stöpselt er dann auch immer an der Baustelle an.
Weil es geht.
Bietet sich an, ja.
Und es war natürlich toll, dass die Leute aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz hergekommen sind. Franzosen waren auch da. Gut, es ist jetzt hier nicht so weiter. Es passiert auch mal, dass hier der SWR3 weggedrückt wird und dann man auf ein französisches Sender hört.
Ja. Jerome, du wusstest wahrscheinlich nicht, dass ich gestern quasi schon fast hier war auf dem Heimweg, ne?
Ach so?
Naja, wir sind sozusagen hier durchgefahren. Ich weiß gar nicht, wo.
Okay.
Wir haben es gesehen, auf dem Schild zumindest, ne? Stand Horb, da hat Daniela gesagt, ist das das Horb? Und ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist aber weit weg von sowas.
Ja, warum habt ihr nicht gleich hier übernachtet?
Wir mussten ja zum Sangel.
Ja, wir mussten ja zum Sangel. Der hat einen Kona, du hast keinen Kona. Ich meine, was ist das für eine Frage jetzt?
Entschuldigung, tut mir leid.
Nee, passt schon, du bist auch so müde.
Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen erschöpft. Aber es ist, wie gesagt, dieses schöne Erschöpfungsgefühl.
Ich finde das gut. Ich finde, es ist auch ein super Veranstaltung.
Endlich redet der Brunel nicht so viel, ne?
Aber er redet trotzdem über mich drüber. Habt ihr gehört jetzt, ne? Der macht das einfach. Wir zeigen vorher auf, wenn wir was sagen wollen. Hast du doch gelernt bei uns.
Genau. Ich habe keine Kraft mehr, den Hand zu heben.
Das, nee, ist total
funktioniert nicht mehr.
Ich würde euch beide auch jetzt entlassen einfach. Ich weiß nicht, was ihr noch zu arbeiten habt jetzt auf der Veranstaltung. Wenn
ja, aufräumen. Also Sachen verteilen, Sachen wiederfinden,
Kabel aufräumen.
Was es so zu tun gibt. Ich muss, wenn der Saal hier dann nachher leer ist, werden die Stühle aufgeräumt und so weiter.
Eins will ich aber noch wissen, ich habe noch so eine Boulevardfrage. Frage an euch beide jeweils, bitte einzeln beantworten. Was war euer Lieblingsfahrzeug an diesem Wochenende hier?
Mein Lieblingsfahrzeug? Mein eigener Tesla.
Nee. Ist dir aufgefallen, wie viele Leute an deinem eigentlich relativ normalen schwarzen Model S vorbeilaufen und sagen, das ist der Horst, sofort Foto machen?
Nee.
Schon mal aufgefallen?
Nee, ist mir heute nicht aufgefallen.
Ja, habe ich drei Leute allein heute gesehen und ich bin erst seit heute Mittag hier.
Okay. Ja, ich habe mich gefreut, dass der Jaguar da war.
Das stimmt.
Ja. Weil der I-Pace, weil von außen ist es ja wirklich ein, finde ich, schönes Auto. Die inneren Werte ist ein bisschen anders, aber von außen sieht das schön aus. Ich habe mich über die Tesla Roadster gefreut, dass so viele da waren auch, vier, fünf Stück. Und ich bin nicht so der Autofreak. Also bin ja auch lange Zeit geflogen und die haben sich dann immer unterhalten über Drehzahlen und über Flügel, Spannweiten, was weiß ich. Ich bin so der Typ, ich möchte mich da reinsetzen und das Gas reinschieben und losfliegen. Und so ist es auch beim Auto. Ihr unterhaltet euch immer über Spurverbreiterung und
immer.
Stimmt, wir sind ja der Tuning-Podcast.
Und was weiß ich, Beschleunigungen und was weiß ich. Ich setze mich einfach in mein Auto und gebe halt Gas und es geht halt nach vorne. Darüber freue ich mich und dass es eben umweltfreundlich das macht, darüber freue ich mich. Aber ob der jetzt 320 PS hat oder 337, das ist mir völlig, mir persönlich.
Ich habe eigentlich habe ich gedacht, ich hätte eine geschlossene Frage gestellt, aber.
Nice try. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen. Ich hatte ganz klar Favorit, den Fiat 500e. Hat mich gefreut, dass so viele da sind. Ist auch echt ein Geheimtipp, dieses Auto. Man kriegt ihn irgendwie vom Hof runter für 12.500 bis 16.000 Euro so mit Batterie. 24 Kilowattstunden, die Technik komplett vom Bosch, also made in Germany. Ich habe es leider dieses Mal schon wieder nicht geschafft, mal eine Runde mit einem zu drehen. Hätte ich keinen Bus, hätte ich mir wahrscheinlich schon als Zweitwagen vor die Tür gestellt.
Oder in den Kofferraum vom Model S.
Ja, genau. So wenn du am Supercharger bist und keinen Bock hast, zum Meckes rüberzulaufen, fährst du einfach mit dem Fiat 500, die haben ja automatische Türen bei Meckes, dann fährst du einfach rein, so an die Theke und sagst, Nee, das war tatsächlich mein Favorit. Vor allen Dingen, man sieht ihn halt auch immer öfter. Vergangenes Jahr war einer der ersten, den auf eigene Faust rübergebracht hat. Und inzwischen hat sich da echt in Österreich gezeigt, große Händler, in den Niederlanden gibt es große Händler. Ist also auch sofort verfügbar, keine Batteriemiete. Empfehle ich auch jedem, der sagt, oh, vielleicht kaufst du mal einen Smart, sag ich, nee, nimm den Fiat 500. Der macht viel mehr Spaß. Also muss man sagen, der 83 kW.
Mhm.
Die volle Leistung, ist die gleiche Maschine wie im Smart drin, aber halt die volle Leistung frei. 270 Newtonmeter, sagt gerade der Kollege, der ihn fährt.
Wow. Wie schwer ist der? Weil das ja mehr als die Zoe hat. Deutlich mehr.
1,2.
Boah.
Schwerer als ich dachte.
Nee. Im Gegenteil.
Das ist nichts.
Nee. Das ist aber gut. Das ist aber gut, dass die beiden wissen, was du denkst.
Ja. Das passiert mir aber öfter.
Ja.
Ich bin da emotionslos. Aber danke für die kurze Antwort.
Ja, ich hab's versucht. Vielen Dank.
Also wir danken und ich würde sagen, wenn wir schon mit vielen Leuten hier sitzen, können wir auch einmal für die zwei nochmal klatschen. Das würde mich sehr freuen. Okay, also wer denkt,
sonst fange ich an zu singen.
Da wird noch mehr geklatscht.
Nein.
Vielen Dank. So, and now for something completely different. Was kommt jetzt, Freunde? Jetzt können wir eigentlich mal, der Fiat 500 ist ja auch mehr so ein selten gesehenes Fahrzeug auf unseren Straßen und ein nicht so selten gesehenes Fahrzeug ist zwar der BMW i3, aber mit 100 Kilowattstunden Akku,
ja,
kommt er nicht so oft vor, ne?
Gar nicht eigentlich.
Genau einmal.
Es gibt den einmal, genau.
Siehst du, da habe ich jetzt, das ist ja schön, dass wir uns da eineiig sind.
Eineiig, ja.
Erzähl mal, Marcel.
Ja, 100 Kilowattstunden kommen von einer, ich nenne es mal.
Moment, jeder, der geht, nimmt sich einen Aufkleber mit, bitte. Danke.
Ja, da gibt es eine Firma, die nennt sich Lion E-Mobility. AG. Mhm. Und die hat in den i3 einen riesengroßen Akku eingebaut. Und zwar nutzen die Rundzellen, spaxen die zu mehreren Modulen zusammen. Diese Module wieder ein bisschen größer gedacht in den kompletten Bauraum. Das Kuriose an der Batterie ist, dass sie eine komplett neue Technologie benutzt, um das Batteriemanagement zu führen. Ne? Also letztendlich ist es so, die Batteriezellen kommunizieren ja mit Chips, mit Temperaturüberwachung, Ladestandsüberwachung, alles per Kabel mit dem Bordsystem. So, und diese Datenübertragung erfolgt dort über Infrarotschnittstellen. Das heißt, dieses Batteriemanagementsystem spart, ich sag mal, man versucht ja zu sparen, also Gewicht oder wie auch immer.
Platz
oder Rohstoffe. Letztendlich kommunizieren ja diese Batteriemodule per Kupferkabel miteinander, von wegen, ich bin jetzt so heiß, ich bin jetzt so voll und so weiter. Das erfolgt dort über Infrarotschnittstellen.
Mhm.
So, und Infrarot erfordert natürlich eine Sichtverbindung und das funktioniert dort durch die Batteriekühlflüssigkeit hindurch. So, und das ist das eigentliche Novum an dieser Batterie, das heißt, die haben es geschafft, 100 Kilowattstunden in den i3 reinzubauen. Das würde halt für schätzungsweise um die 700 Kilometer Reichweite reichen.
Wie viele Kilowattstunden sind nochmal die jetzt 96 Amperestunden, die er hat?
94 Amperestunden sind nutzbar 29 bis 30 Kilowattstunden.
Das also mehr als
das Dreifache.
Dreifache. Ja. Danke, dass du für mich geantwortet hast. Ich wusste gerade nicht, was die Zahl ist.
Ja, der neue kommt ja mit 40 Kilowattstunden dann daher nächstes Jahr.
Genau, der 120 Amperestunden Akku. Es gibt wohl Leute, die können den jetzt schon bestellen. Die kriegen den im Januar ausgeliefert.
BMW-Mitarbeiter.
BMW-Mitarbeiter, ach ja. Ja, gehöre ich leider nicht zu. Also meiner ist es nicht. Aber letztendlich zeigt diese Firma, was man dort machen kann. Na, jetzt muss der Wagen halt noch anständig laden und auch die Ladestromstärke über Dauer aushalten. Jakob, du hattest vorhin noch irgendwie was zu den Daten gefunden. Das ist ein 800-Volt-System, was dort läuft. Ne?
Ja. Es ist relativ skalierbar, weil das soll natürlich für alle möglichen Fahrzeuge verwendet werden. Und was halt interessant ist, ist, dass sie die Zellen horizontal einbauen und nicht quasi hingestellt.
Nicht hinstellen, sondern
dadurch schaffen sie es halt, dass sie einfach ein viel höheres Pack packen können.
Mhm.
Und dadurch ist es eben auch möglich, dann so viele Zellen dort unterzubringen.
Ja, also letztendlich ist halt die Frage, wann die Batterie oder ob sie überhaupt auf den Markt kommt.
Ne? Ja, es könnte sowas sein wie bei Kreisel, dass sie einfach als Technologieträger dienen und eben dann großen OEMs zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, die ist nicht so groß, die Firma, dass sie jetzt Massenproduktion machen.
Also ich hatte mal einen Bericht darüber gelesen, wie diese Kühlflüssigkeit dort drin funktioniert. Die ist wohl sehr dünnflüssig und auch nicht brennbar und leider auch sehr flüchtig und sehr teuer. Ne? Also da haben sie mal darüber geredet, eine so eine Batterie-Kühlflüssigkeitsladung kostet um die 1000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also wenn ich heute hingehe und lasse meine Klimaanlage befüllen, ja, ist auch nicht gerade billig, aber 1000 Euro kostet es nicht. Ja.
Aber wie oft würde ich das machen lassen müssen im Lebenszyklus der Batterie?
Das weiß man ja noch nicht.
Ah, ja.
Nachdem die so extrem flüchtig ist.
Wahrscheinlich häufiger, als man möchte.
Wahrscheinlich.
Das macht so ein Auto natürlich sehr unerschwinglich, ne?
Weiß man noch nicht. Aber
vermutlich schon.
Ja, schauen wir mal. Also letztendlich muss ja erstmal ins Auto reinkommen und getestet werden, ob es so funktioniert, wie sie es gedacht haben.
Ja, und das sind Rundzellen im Vergleich zu den Pouchzellen vom BMW i3.
Ja, ist ein komplett anderes Batteriesystem quasi. Also die Zelle an sich. Mhm. Schauen wir mal.
Ja.
Sind wir mal gespannt.
Das ist ähnlich wie der Kreisel e-Golf, den sie ja damals schon mit, ich glaube, 55 Kilowattstunden ausgestattet haben auf dem gleichen Raum zu weniger Gewicht und einem günstigeren Preis.
Du redest jetzt aber von Kreisel, ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Mhm.
Okay, Handtastro-Informationen hat man vielleicht zum jetzt gerade kürzlich vorgestellten Mercedes-Benz EQC 400, der in Stockholm vorgestellt worden ist. Das Event, zu dem wir nicht eingeladen worden sind.
Frechheit.
Wissen vielleicht viele nicht, ne? Aber ist tatsächlich immer noch so, dass man das nicht so richtig wahrnimmt, die neuen Medien. Ne? Das komme ich nur gerade drauf. Eigentlich wollte ich Jerome und Jana ansprechen, die aber da nicht mehr sitzen, wo sie gerade saßen. Deswegen spare ich mir das jetzt einfach. Weil die das so nett getwittert haben, hat Daimler euch auch nicht eingeladen oder nur uns nicht? So. Aber da wurden wir auch nicht eingeladen. Das jetzt funktioniert aber auch so die klassische Presse anders als wir. Das haben wir auch. Dirk, darf ich das erzählen? Der Dirk Henningsen, der auch hier vorne sitzt, hat ja einen YouTube-Channel und hat da relativ länglich über den Jaguar I-Pace ein Video gemacht mit interessanten Erkenntnissen und wurde dann von Jaguar darauf angesprochen, auf dieses Video, und wurde dann gefragt, warum er denn bei Jaguar nicht Bescheid gesagt hätte, dass er dieses Video macht. Wo ich mich ehrlich gesagt frage, warum sollte ich jemanden fragen, wenn ich ein Video über ein Auto mache? Das ist eigentlich Quatsch. Das hat verschiedene Details, und wenn ich das richtig verstanden habe, wirst du ja auch mit einem Nicht-Vorserien-Modell das nochmal in größerem Umfang ein weiteres Video produzieren und so weiter. Kann man sich dann alles nochmal wahrscheinlich in dem Zuge genauer erklären lassen. Aber ich finde, das zeigt immer ganz schön, wieso der Autohersteller tickt und die Menschheit eigentlich funktioniert. Ja, wir haben sehr große Sprachrohre, obwohl wir sehr kleine Leute sind. Und das hat man, glaube ich, an verschiedenen Stellen noch nicht so verstanden. Ja, es werden die Fachjournalisten eingeladen zu solchen Events. Da, ja, fällt einem fast die Glocke auf den Kopf, wenn man drüber nachdenkt. Und dann, wir natürlich nicht. Ja, der ein oder andere YouTuber, wenn er mehrere zigtausend irgendwie Abonnenten hat, womöglich auch noch. Aber vielleicht kommen wir dahin, dass auch hier unser kleines Nischen-Audio-Medium irgendwie mal so weit kommt, dass jemand das auf dem Schirm hat.
Aber das Ding ist halt, wir haben halt auch nichts verpasst. Also hast du dir mal den Livestream dann im Nachhinein oder live noch angeschaut?
Nee, das war mir zu langweilig. Ich habe die Specs gelesen und habe gedacht, okay, reicht.
Ja, die haben aber irgendwie, also Zetsche hat irgendwie 16 Minuten lang, bevor das Auto gezeigt wurde, über irgendwelche Sachen, die mit Stockholm zu tun haben und dem Gebäude, in dem sie,
ja.
Also total unnützes Wissen einfach.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, da müsst ihr erzählen.
Das war's.
Ja, ja. Also dann haben sie nach 5 Minuten das Auto gezeigt und dann ist vorbei.
Aber was gibt's zu dem Auto zu sagen? Ich meine, ich habe es gesehen und habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. So ein SUV-Gerät irgendwie, das war relativ erwartbar, fürchte ich. Egal, was jetzt demnächst von den Herstellern kommt, die dürften alle ähnlich aussehen. Und was ich persönlich schade finde, weil ich ja, das weiß der ein oder andere vielleicht, kein großer Fan dieses Formats bin, das macht mich immer ein bisschen traurig. Kommen wir vielleicht beim Kona auch nachher nochmal drauf. Und beim wie heißt der, Kia Niro, der letzten Endes dagegen antritt. Oder vielleicht auf ihn drauf tritt, weil er doch ein bisschen größer ist im Vergleich. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich mir den EQC angeschaut und habe gedacht, okay, Riesenteil und sieht eigentlich aus, wie ein Mercedes aussieht, was jetzt per se nicht schlecht ist. Ich meine, darüber wird ja auch immer gestritten, muss ein E-Auto irgendwie spacig sein, muss man dem ansehen, dass es ein E-Auto ist, muss das irgendwie ein Statement sein, wollen die Leute das denn jetzt haben oder finden die es gerade blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem i3 rumfahre, also mittlerweile ist ein i3 ja auch sowas wie, meine Meinung, der war halt gestern spacig, heute nicht mehr so. Er ist immer noch ein bisschen anders, aber dieses Avantgardistische, was er mal hatte, als er kam, hat er schon lange verloren nach meinem Geschmack. Der sieht halt innen so ein bisschen aus wie diese 60er-Jahre-Zeichnung von, so diese Zukunftszeichnung, ja, abgefahrene Züge, so Bullet Trains und fliegende Autos, die aber trotzdem ein Cadillac sind, ja. So sieht ein i3 innen aus. Der ist irgendwie altbacken, aber trotzdem aus der Zukunft. Sowas wie, haben die in der Zukunft gefunden, zusammengebaut und was Neues draus gemacht. Mhm. So Archäologen, Automobile.
Ach so, Archäologen, okay.
Und, mhm. Ja, und so ein bisschen ist der EQC auch so die Schublade. Ja? Der hat viel, finde ich, Bieneres, vor allem sein Äußeres, ist einfach 0815, finde ich. Und vom Inneren habe ich jetzt so mega viel nicht gesehen, ehrlich gesagt, weil ich dieses Video nicht kenne. Aber vielleicht wisst ihr mehr als ich.
Gut, also das Innere, ehrlich gesagt, ich finde das Tacho oder diese Multimedia-Einheit, diesen großen Bildschirm, ist das eigentliche Novum in dem Wagen. Man kann mit diesem sehr gut interagieren, ne? Also man kann mit dem sprechen, der antwortet sogar. Auch, ich sag mal, relativ normal und nicht so wie die Google-Tante. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Viele Sachen findet man dort wieder. Also zum Beispiel auch den Tesla oder auch von Tesla adaptierten Fahrwählhebel. Genauso startest du oder fährst du halt dann auch den EQC. Natürlich muss so ein Fahrzeug Schaltpedal haben, in dem Fall dann für die Rekuperation. Man hat sich dort halt ein paar andere Bezeichnungen ausgedacht. Ne? Also man fängt halt mit dem ganz normalen Drive-Modus D an. Dann gibt es eine automatische Rekuperation, die heißt dann D-Auto. Dann gibt es eine sehr starke Rekuperation, die heißt dann D-Plus oder bis zum D-Plus-Plus oder wie auch immer. In die Richtung dann halt D-Minus, ist dann, glaube ich, Segeln sogar. Mhm. Das sind dann so Sachen, die man dort auch erstmal erklärt bekommen muss. Ansonsten von innen eigentlich ein ziemlich hoch, also von dem, was man dort jetzt gesehen hat, ein sehr hochwertiges Auto. Von außen, ja. Der wird ja auf einer gleichen Plattform gebaut wie der GLC war das, ne?
Ja, das Ding ist halt, das Concept Car sah schon ein bisschen schöner aus, also gerade die Front. Und ist natürlich wie immer, das bekommt man so wahrscheinlich auch nicht zugelassen, gerade mit dem Mercedes-Stern, der beleuchtet sein soll. Der wird nicht beleuchtet sein in Europa. Und dann haben sie halt eine Front eingebaut, die einfach wieder an den GLC erinnert. Und das Ganze so ein bisschen, also aus zwei Welten, so die beiden Seitenteile sind neu. Und auch das Licht und innen, also in der Mitte ist halt dann wieder ein normaler Müllergrill.
Ja, also was man halt auch wirklich, ich glaube, darauf legen die auch Wert. Die GLC-Plattform auf dem gleichen, oder GLC und den EQC auf der gleichen Produktionsstraße zu bauen. Man sieht halt, wenn man sich die Kotflügel anschaut, diese ganzen Halterungen dort vorne, die sehen ähnlich aus. Und auch die Motor-Getriebe-Einheit-Aufnahme soll wohl auch die gleiche sein, beziehungsweise diese Hochzeitsfunktion soll mit den gleichen Werkzeugen erledigt werden können. Und damit muss ja irgendwo am Auto auch was gleich sein.
Ja, macht rein produkttechnisch natürlich Sinn. Ne? Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dem, du hast es schon gesagt, die verschiedenen Rekuperationsstufen. Mhm. Ich habe in irgendeinem Artikel eben gelesen über diese D-Auto-Funktion, wo ich eine automatische, von der Topografie abhängige Rekuperation habe. Mhm. Was bedeutet, wenn ich den Fuß vom Strompedal nehme, fällt sich mein Auto jedes Mal anders. Mhm. Da frage ich mich, finde ich das gut?
Weiß ich nicht, das kannst nur du beantworten.
Okay, ich finde es nicht gut.
Aber bist du schon gefahren?
Nee, ich bin es noch nicht gefahren, aber ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht gut vor. Wie sollte ich denn gefahren sein?
Naja, also dann, um darüber urteilen zu können.
Das aber ich interessant. Kann natürlich nur mutmaßen. Ja, aber ich stelle es mir so vor, ich meine, man fährt ein Auto und man gewöhnt sich an dieses Auto. Und wie dieses Fahrzeug sich verhält, ist wichtig für deine Fahrsicherheit und überhaupt, wie du mit dem Auto umgehen kannst und wie du interagierst mit dem Fahrzeug. Ja, wenn ich was Bestimmtes mache, erwarte ich was Bestimmtes. Und wenn ich jetzt aber bergab fahre und die Reku ist anders, als wenn ich nicht so steil bergab fahre und die Reku ist anders, als wenn ich auf der Geraden unterwegs bin, weiß ich nicht, wie gut man sich daran gewöhnen kann, wie unterschiedlich das ist, ob das, keine Ahnung, 2, 3 harte Stufen sind oder ob das einfach von 0 bis 100 in Minischrittchen so ist, dass ich gar nicht jedes Mal einschätzen kann, wie das Auto sich jetzt verhält. Also das interessiert mich sehr.
Der neue e-Golf kann das ja, glaube ich, auch.
Da nickt jemand, scheint so zu sein.
Ja, der e-Golf macht das auch. Das könnte man quasi jetzt schon mal testen.
Mach ich morgen.
Und ist gut. Mhm. Naja. Achtung, ein Blitz, ich bremse mal.
Genau. Okay, naja gut, also das war jedenfalls, was mir als irgendwie Alleinstellungsmerkmal vorkam, aber gar keins ist, wie ich gerade gelernt habe, weil es der e-Golf schon kann. Wie viele Dinge, die ein Autohersteller in einem neuen Auto als neu bezeichnet, andere Autos schon können.
Ja, und die Pedals kennt man ja auch schon sonst so vom Ioniq zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Oder vom Ampera E, der hat ja auch so ein bisschen was davon.
Ein Pedal.
Ein Pedal. One Pedal Reku. Ja. Ansonsten, ich sag mal, die schöne, also mir persönlich hat zum Beispiel vom Konzeptcar die Frontverkleidung gefallen. Ich sag mal, der Ioniq selber gefällt mir von vorne auch sehr gut, weil er halt zu ist. Bin da so ein bisschen effizienzdenkender Mensch. Hätte ich jetzt von dem EQC auch eher erwartet, aber da haben sie halt einen anständigen Kühlergrill reingebaut.
Was kühlt der? Weiß man nicht.
Nix.
Der ist zu.
Der ist zu.
Ach, der ist zu.
Aber er sieht
also
halt
er
so
ist
aus,
nicht als, anständig.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten.
Das haben die Fahrzeugdesigner nicht übers Herz gebracht, einfach eine Fläche zu machen. Ne? Das muss man, ja, vielleicht kommt man da noch hin, keine Ahnung. Das ist dann, war dann wahrscheinlich schon zu abgefahren. Oder vielleicht sieht er dann auch ein bisschen arg rundgelutscht aus mit einer geschlossenen Front, weil er ohnehin so ein bisschen wie so ein
Hustenbonbon aussieht. Ja, man kennt ja die geschlossene Front von den Concept-Car-Fotos. Und das sah gut aus.
Irgendwo hat er noch einen Zwilling gemacht.
Was meinst du?
Da sieht der Wagen aus wie ein anderer. Also ja, da hat man sich eigentlich nicht so den Kopf gemacht, wie er anders aussehen könnte.
Die haben nämlich noch die AMG-Line.
Ah.
Mit anderen Felgen, anderer Front und Heck ist wahrscheinlich gleich.
Chromter Auspuffblenden dann.
Nee, eben kein Chrom, das sieht gut aus.
Sieht gut aus, ja. Kein Chrom. Also der originale Chrom?
Ja,
die Front.
Die Front, die ist ein bisschen aggressiver gestylt, ne? Also wie auch die, ja, ich sag mal, etwas potenteren Fahrzeuge heute ein bisschen so, ich fress dich gleich auf, wenn du nicht von der Straße rennst, so sehen die aus.
Also die aktuelle BMW-Niere.
Ja, ich hab nee, nicht die Niere, außen diese, wie nennt man das, die kurz vor dem Kotflügel, diese.
Da Lufteinlässe.
Lufteinlässe, ja, stimmt.
Kühlt die Reifen.
Ich glaube, bei mir waren da die immer Bremsen. Die Blinker oder Nebelscheinwerfer oder sowas. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Heck.
Genau.
Was ist mit dem Heck?
Das Heck sieht 1:1 aus wie der Porsche Cayenne, der aktuelle. Also wirklich 1:1.
1:1. Es steht halt nur nicht Porsche drauf.
Ja, darf wahrscheinlich nicht. Ne?
Ach Mist.
Aber die haben ja eigentlich, ja keine Ahnung, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das müsste ich mir nochmal angucken. Aber steht es dem Auto zumindest gut?
SUV, groß, irgendwann zu Ende. Naja, ist Geschmackssache. Also wenn jemand sagt, der Porsche sieht geil aus, dann sieht der Mercedes auch geil aus.
Okay, verstanden. Ich hätte mal noch eine Frage, was weitere innere Werte angeht. Ne? Denn das eigentlich Wichtige ist ja viel weniger, wie das Auto aussieht, also von nach meinem Empfinden, sondern vielmehr, was da drin steckt. Wenn ich jetzt sage, als Daimler, wir machen jetzt hier die große Elektroauto-Offensive, wir fangen jetzt an mit dem EQC, dann erwarte ich doch, dass die mir jetzt richtig fett was bieten, oder?
Ja, ein ganz riesen, fettes, großes Käfiggehege um die Motorladeeinheit und in Richtung, ich weiß nicht, wie man es nennt, Kardantunnel hin, da wo nachher die Mittelkonsole drauf sitzt. Braucht man, ne? So einen Bullenfänger im Auto.
Ich nehme es an.
Sagt zumindest Mercedes.
Weiß ich nicht. Ja. Also diese Einheit da vorne, also gerade im Frontbereich, ist so eingepackt als, weiß ich nicht, erwarten die, dass da von draußen Panzer auf das Ding draufrollen. Keine Ahnung.
So, jetzt habe ich verstanden, was du nicht verstanden hast, was ich eigentlich meinte. Nämlich, ich meinte jetzt mehr so die Specs, ehrlich gesagt.
Ach so.
Wie schnell kann der denn laden? Wie weit kann der fahren? Wie groß ist der
Akku? Was
ist der für eine Leistung?
Nee, kurz davor noch, weil Marcel meinte, das Infotainment wäre so das Alleinstellungsmerkmal. Dieses MBUX, das gibt es ja schon in der A-Klasse. Das wurde ja da das erste Mal vorgestellt. Ja. Sprich, das Einzige, was jetzt neu ist, ist der Menüpunkt EQ. Und da waren sie auch ganz stolz drauf. Da kannst du jetzt dann draufklicken und dann siehst du auch, wie schnell bist du gefahren und so. Also das, was wir alles schon seit Jahren haben.
Ja gut, aber haben wir ja vorher nicht gehabt.
Ja.
Deswegen muss, ja, das ist, ja,
ich weiß. Deswegen eigentlich, worüber sich die meisten gefreut haben, dann bei den Werten, die wir wahrscheinlich gleich noch aufzählen werden, ist die Anhängerkupplung. Mit 1800 Kilogramm Anhängelast.
Das ist interessanterweise immer noch ein Ding, was kaum einer bietet. Ne? Wobei das echt unverständlich ist, nach meinem Empfinden, dass man nicht bei mehr E-Autos Anhängerkupplungen finden kann, so serienmäßig. Eigentlich ist das schade, denn das höre ich erstaunlich häufig, dass Leute sich eine Anhängerkupplung an ihrem Auto wünschen. Also ich habe nie eine gehabt und ich habe mir eigentlich nur, während wir unser Haus gebaut haben, ab und zu eine gewünscht. Ansonsten habe ich das Gefühl, brauche ich nicht so. Aber das kommt natürlich darauf an, was man so für Einsatzzwecke hat für sein Fahrzeug. Aber was steckt denn jetzt unter der Haube? Oder auf der Hinterachse oder Vorderachse? Hat der Heck an?
Beides,
ja.
Ah, ist ein Viermatic.
Das ist, okay. Das klingt ein bisschen wie so Mulinex. Mulinex Viermatic, häckselt vorne und hinten jetzt.
Genau. Letztendlich häckselt da vorne und hinten die Reifen klein, wenn es das bisschen sportlicher angehen lässt. Du hast einen 150 Kilowatt Motor vorne, sowie auch hinten und somit dann 300 in den Videos hier. Es gibt da so schöne Videos von JP und MyMedi.
Die sind quasi die Werbebotschafter für die jetzt, oder?
Stimmt, ja.
Ja, dann hätten wir auch jemanden nehmen können, der mehr Erfahrung hat auf dem Gebiet.
Naja, Jean-Pierre ist ja schon relativ erfahren. Ja. Er ist auch nicht so ein Gegner von Elektromobilität.
Ja, das finde ich interessant. Das finde ich schon ganz cool. Das hat der Jerome auch irgendwann gesagt. Ich glaube, nach Markus' Vortrag vorhin, dass JP für ein Petrolhead erstaunlich technologieoffen ist, wie man ja heutzutage sagt. Das finde ich schon cool.
Ja, letztendlich haben wir dann halt knapp 400 PS, wenn man mal nach der alten Regel spricht, die das Auto halt liefert. Und,
also mehr als genug.
Ja, klar, deutlich mehr als genug. Und um die 5 Sekunden von 0 auf 100, ja? Von der Beschleunigung her. Jetzt muss man dazu sagen, der Wagen, der ist extrem schwer. 2,5 Tonnen müssen erstmal bewegt werden. Ja, und das ist, erwarte ich von einem Tesla X, selbst ein Tesla S mit einer größeren Batterie, weil jetzt mittlerweile kriegt man ja das S mit 100 Kilowattstunden. Der EQC kommt halt mit 80 Kilowattstunden daher. Ja, 80 Kilowattstunden waren es.
Brutto, ja.
Brutto.
So, das heißt, und so 76 Kilowattstunden netto.
Ja, und die Batterie selber soll ja auch um die 600 Kilo wiegen, ne? 650 Kilo. So, und wenn man das jetzt mit dem Model S oder mit den aktuellen Batteriesystemen von Tesla vergleicht, dann ja, passt da was von den Zahlen her nicht ganz.
Ja, also der Akku ist einfach zu klein, meiner Meinung nach. Oder zumindest müsste es eine Option geben auf einen größeren.
Ja.
Trotzdem. Aber immerhin halt wassergekühlt, also alles, was man im Prinzip so haben will.
Nicht nur der Akku ist wassergekühlt, Ladeeinheit natürlich auch entsprechend, damit man da Ladeleistung auch drüber schieben kann, die über die 50 kW hinausgehen. 110 Kilowatt soll er laden können. Ja, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht für einen 80 Kilowattstunden Akku.
Das ist mehr als ein Zehntel. Hat doch der iPace auch 110 magische Kilowatt, oder?
Nee.
War das nicht so? Also nicht in echt, aber sagt man.
Er kann an 100 Kilowatt Ladesäulen laden.
Ja, das kann ich auch.
Nein.
Doch.
Du fährst jetzt Zoe.
Ach ja, habe ich vergessen.
Ja, das Ding ist halt, das ist halt auch so das Maximum, was du quasi bei ungekühlten Kabeln so hinbekommst. Also ist ja auch, bei Tesla werden es auch nicht mehr als 120. Nicht viel mehr bei den aktuellen Modellen. Also das ist schon eher so das Maximum, die 110.
Da gibt es ein Veto.
Ja. Eine Wortmeldung.
Klar, nimm das Mikro.
Hallo Dirk.
Hallo. Also es gibt mittlerweile ungekühlte Kabel bis 150 kW Ladeleistung. Und ich war jetzt am Donnerstag in Eindhoven. Da ist ja so ein HPC-Lader von FastNet.
FastNet, genau.
FastE heißt die Initiative ja, glaube ich. Und da war es ganz interessant. Da hattest du zwei verschiedene Kabel. Einmal für 200 Ampere war der Stecker gut und der zweite an dem HPC-Lader für 450. Da musst du echt, da musst du wirklich gucken, welchen Stecker du am HPC-Lader nimmst, damit du dann mit zum Beispiel dem iPace, der kann ja 100 kW laden, lädst oder eben halt nur mit 80, weil dann eben nur 200 Ampere möglich sind. Das Problem beim EQC ist ja, dass er zwar 110 Kilowatt Spitze Ladeleistung hat, aber von 10 auf 80 40 Minuten braucht.
Was auch eine coole Angabe ist,
genau.
So 10 auf 80. Ja.
Ja. Also insofern, das ist so das Ding, aber ich wollte euch jetzt hier nicht zu viel...
Aber weil du das Peak sagst, das ist ja bei den Teslas auch nicht anders.
Ja, klar. Also mein Model S 75 lädt nur von 15 bis 45 Prozent State of Charge die 98 kW. Das ist normal.
Ja, also von daher schon gute Werte eigentlich, also gerade für die Infrastruktur, die wir jetzt haben.
Ja, naja, das große Problem beim EQC ist, der kommt ja erst Mitte nächstes Jahr raus, ne? Und wir reden jetzt im Prinzip über Werte, die heute eigentlich schon,
heute schon veraltet sind, ist ja leider so. Und ähnlich machen sie das halt auch mit der Schnarchladung zu Hause, ne? Also wir kennen ja die Einphasenladung vom E-Golf der ersten Generation, dann nachher die Zweiphasenladung vom E-Golf der zweiten Generation oder dritte, weiß jetzt nicht, welche genau das ist, das haben die sich da irgendwie abgeguckt.
Also, ja, das war auch lustig, weil das Marketing-Team von Mercedes selbst nicht genau wusste, wie viele Phasen sie jetzt genau haben und dann erstmal von einer Phase gesprochen haben. Das war auch ein bisschen
einer Phase komisch. 7,4, ne? Und jetzt sind es zwei Phasen 7,4. Also kann wenigstens an einem 16-Ampere-Anschluss anständig, zwei Drittel schnell laden. Und ich weiß nicht, also wie du schon sagst, Dirk, nächstes Jahr ist das ein bisschen schlecht von der Zeit her.
Ja, also nächstes Jahr, das ist dieses Jahr schon schlecht, ne? Also das ist immer das Problem, die Autohersteller wissen häufig nicht, was wirklich gebraucht wird. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahre, ist es ein großer Unterschied, ob ich am Ziel mit 11, 7,4 oder 22 kW laden kann. Ne? Mhm. Und ich habe das gemerkt bei meinem Model S. Ich hatte erst 11 kW und dann 16,5. Das ist ein Unterschied von einer halben Stunde letztendlich, den ich dann auf dem Rück- oder Hinweg habe, weil ich dann nicht da so lange laden muss. Ne?
Mhm. Ja, schon ein Unterschied.
Ja, das ist schon erstaunlich, wenn ich so Fahrzeuge baue für einen ja nicht unbeträchtlich großen Markt und dann aber trotzdem so wenig Erfahrung habe eigentlich da über oder von dem, was die Kunden eigentlich brauchen. Da finde ich das dann schon sehr interessant.
Der Lader wird 100%ig Zeug da hinten rauskommt. Ein Kompromiss sein. Also die sind ja nicht blöd. Da werden sie schon verschiedene Dinge besprochen haben. Einerseits wahrscheinlich Verfügbarkeit von den Ladeeinheiten. War ja bei Jaguar scheinbar auch so ein Problem. Dann internationaler Markt. Also USA zum Beispiel laden ja auch nur einphasig. Das wird halt.
Ja, aber da verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Dann gib halt USA eine Phase und uns drei. Ich verstehe das Problem nicht. Verstehe ich auch bei anderen Herstellern nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, ich frage mich auch mal, warum Rechtslenker dann gebaut werden. Ne? Ich meine, warum für den Linksverkehr sind auch nur ein paar Länder einen Rechtslenker bauen? Mhm. Können sie doch auch links fahren.
Ja.
Gutes Beispiel. Ich muss mal bei BMW, bei Daimler anrufen.
Ja, was soll die Kiste jetzt eigentlich kosten?
Ja, die hat einen, wie heißt das, konkurrenzfähigen Preis, habe ich gehört, oder?
Ah, 35.000 Euro.
Pro Achse.
Ach so. Ja. Ganz schön teuer.
70.000. Aber ist das ein Preis, der genannt wurde? Ich habe gedacht, wurde keiner genannt.
70.000 aufwärts.
Also mit Zweiphasenladung dann 72.000.
Naja. Okay, also ich.
Ja, halt Model X Einsteigeniveau.
Ja, das. Ungefähr. Ja, ich meine, das macht, wenn man das Auto so abgekoppelt von allem betrachtet, vielleicht Sinn. Wenn ich aber betrachte, womit ich das vergleiche, macht das genau keinen Sinn, weil ich bei meinem Model X.
Du hast eins?
Ne, wenn ich einen Model X hätte und würde überlegen, mir ein EQC zu kaufen, dann würde ich doch an verschiedenen Dingen stutzig werden. Zum Beispiel, wo lade ich denn meinen EQC dann eigentlich? Und wieso nur so langsam? Also wenn ich jetzt nächstes Jahr ein Auto rausbringe, als Daimler, als VAG, als BMW, dann erwarte ich doch eigentlich, dass die 300 kW laden können. Warum machen die das nicht? Und ich wünsche mir das nur? Oder wünsche ich das sonst keiner? Und ich habe das nicht verstanden? Ich weiß es ja nicht.
Ja, vielleicht wissen sie heute schon, dass der Akku einfach für die Ladeleistung zu klein ist. Anständige Kühlung rein, dann kannst du halt auch mehr drüber braten. Aber gut.
Naja, und das Ladeinfrastruktur. Also es gibt jetzt in Deutschland zwei Ionity-Lader.
Ja, das ist ja egal, aber weißt du nicht, wie viel das nächste Jahr. Ja, hast du mal
die Karte angeschaut?
Weißt du nicht, wie viel das nächste Jahr sind? Ach so,
es werden mehr gebaut, sagen wir so.
Oder? Klar. Aber das ist ja, keine Ahnung. Ich finde es problematisch, ehrlich gesagt. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das ist bei Leuten, die für 70, 90, 100.000 Euro Autos kaufen. Bei mir ist das so, ich kaufe ein Auto für viele Jahre. Und wenn ich jetzt so ein Auto kaufe und dann kann ich den mit 100 kW laden und zu Hause mit 7, und dann ist 2021, dann kann ich überall 350 kW laden und zu Hause, keine Ahnung, wäre es mir vielleicht noch egal, aber ich ärgere mich doch schwarz, wenn ich so eine Luxuskarosse fahre, die immer einfach zwei Drittel langsamer ist als das, was geht. Ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass man glücklicherweise zumindest bei der Infrastruktur ein bisschen in die Zukunft schaut und sagt, wir schaffen Möglichkeiten in Zukunft, Dinge zu nutzen, die jetzt noch keiner kann. Aber was machen dann jetzt die Autohersteller? Die bringen Autos in ein, zwei Jahren, die das, was in ein, zwei Jahren da sein wird, nicht nutzen. Das finde ich unklug.
Aber das ist ja bei Tesla auch nicht anders.
Der Dirk ist immer noch da.
Ja, ich habe die Antwort auf deine Frage.
Das ist
und
gut.
Zwar 80% der Leute laden zu Hause. Das heißt, das interessiert nur 20%.
Woher kommt denn die Zahl?
Habe ich gelesen.
Okay. Quelle Internet.
Ja, ich glaube, Jaguar hatte die Studie gemacht, dass immerhin 80% zu Hause geladen wird. Mhm. Nun zum Beispiel der Jaguar I-Pace ist ja auch ein viersitziger Sportwagen für Pendler mit einer Wochenfahrstrecke von 300 Kilometern und die gehen nicht an Schnelllader, denen ist das völlig egal. Nun, die können im Prinzip auch einphasig zu Hause laden. Und letztendlich, das Problem ist ja, wenn die Ladung zu schnell geht, ist die Pause zu kurz. Du brauchst ja eine Viertelstunde bis zur Toilette, so im Durchschnitt habe ich mal ausgerechnet, vom Auto zur Toilette und zurück. Stell dir mal vor, das Auto lädt 5 Minuten um. Denn dann musst du diese 5 Minuten noch an deine 15 Minuten Toilettepause ranhängen und hast eigentlich 20 Minuten. Obwohl du schneller geladen hast, brauchst du länger. Und deswegen ist es gar nicht so gut, so schnell zu laden.
Das ist eine clevere Antwort.
Ja.
Aber das ist so für einen Autohersteller.
Ja, und ganz ehrlich, es reicht halt auch.
Ja, 100, okay.
100 kW, also wie gesagt, du bist ja den Tesla gefahren, das war ja okay, oder?
Nee, der war zu schnell voll. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich meine das ernst. Also das ist wahrscheinlich nicht so, wenn du alleine fährst, aber wir sind halt eine Familie mit zwei Kindern und du steigst aus, du steckst das Auto an, du guckst, okay, geht der bis 100 Kilowatt oder mehr, dann bist du zufrieden. Und dann gehst du zum Kofferraum, dann holt sich jeder was zu trinken, dann möchte jeder was essen, dann muss jemand auf Toilette und dann sind 20 Minuten rum, schneller als du gucken kannst. Und das, glaube ich, schätzen viele Leute, die Verbrennerfahrzeuge fahren, falsch ein. Wie lange das dauert, wenn man eine Pause macht, ist vielen nicht klar, weil sie das nicht nachvollziehen können, weil sie nicht nachschauen, wie lange sie da gestanden haben. Ja, ich mache eine kurze Pause, 25 Minuten habe ich aber gar nicht gemerkt. Also gehe ich davon aus, ja, wenn ich jetzt mein Auto laden würde, das würde viel zu lange dauern, das möchte ich nicht. Aber ich finde, das sind irgendwie schon so ein bisschen widerstrebende Entwicklungen, denn die bauen ja 300 kW Lader und die bauen 800 Volt Systemautos und die wollen ja, dass du innerhalb von 5 Minuten irgendwie laden kannst und dann gibt's ja noch diese Feststoffbatterietypen, die sagen, ja guck mal hier 90 Sekunden, geil, oder? Und dann sagst du ja, okay, ist das das, was wir brauchen oder ist es vielleicht doch nicht das, was du brauchst? Ich finde, das ist eine schwierige Frage.
Ja, die 350 kW, das ist halt Infrastruktur, die willst du am liebsten eigentlich alle 10 Jahre oder 15 Jahre mal tauschen. Und bei Autos, die ändern sich halt jedes Jahr. Da kommt halt immer wieder was Neues auf den Markt und dann ist es halt umso schlauer, jetzt gleich 350 kW aufzustellen.
Ja, jetzt verwechselst du aber die Autos mit iPhones, glaube ich. Die ändern sich jedes Jahr und teilweise grundlegend. Ein Auto hat nach wie vor einen Lebenszyklus von 5 bis 7 Jahren.
Klar, ich meine jetzt Modelle, die auf den Markt kommen von verschiedenen Herstellern.
Ja, okay, das vielleicht. Ja. Ja, klar. Aber wenn ich einen Daimler fahre, dann fahre ich halt einen Daimler, dann fahre ich doch nichts anderes. Weißt du, wie die Leute sind? Die BMW-Fans, die warten auf ein Auto von BMW, die werden den Teufel tun, was anderes fahren. Also viele zumindest. Ich habe schon viele Leute, BMW 5er und 7er Fahrer, vom Model S Testfahrten zurückkommen sehen, die gesagt haben, nie im Leben steige ich in so eine Klapperkarre. Und viel zu laut ist der auch bei 230. Das sind Argumente, ja. Das sind Argumente von solchen Leuten und das sind mehr als 5, die ich persönlich kenne und mit denen über so Sachen geredet habe, weil ich ja auch, ich bin nicht mehr so Missionar, wie ich vor 1,5 Jahren noch war und ich bin irgendwie auch, weiß ich nicht, ob ich keinen Bock mehr habe oder nur sanft und alt werde. Keine Ahnung. Jedenfalls war ich auch viel mehr Hardcore und habe immer versucht, jeden zu bekehren. Du fährst doch einen 7er, du kannst auch ein Model S kaufen. Du fährst eine 8, du kannst auch ein Model S kaufen. Warum fährst du dieses Auto? Ja, 3 Liter, 8 Zylinder TDI, was soll der Quatsch? Ja, habe ich viele Leute angesprochen. Und viele Leute haben sich darauf eingelassen und haben gesagt, ich gucke mir dieses Model S an, ich fahre das mal. Und wenn du bei Tesla anrufst und sagst, ich fahre einen A8, ich würde ein Model S fahren, dann geben sie es dir gerne auch sofort noch. Mhm. Weil die genau wissen, der will nicht nur gucken, der will das vielleicht kaufen. Dann geht es auch schnell. Und die haben alle diese Autos gefahren und 2/3 von den Leuten haben gesagt, nee, also das ist ein Quatsch, da warte ich, bis was von Audi kommt oder von BMW.
Ja, da warten sie wahrscheinlich länger, als sie wollen.
Ja.
Das ist halt auch genau die Käuferschaft vom EQC dann.
Ja.
Also eben nicht die breite Masse. Weil wer fährt einen 7er?
Ich weiß nicht.
Also wenn man sich jetzt mal die Vielfahrer anschaut oder Firmenfahrzeuge, ne, da geht ja auch mindestens die Hälfte des Fuhrparks, der in Deutschland rumfährt, drüber. Mhm. Und das sind halt Fahrzeuge, die nicht 5 Jahre leben bei dem Einzelnen, sondern 3 Jahre. Wie lange soll ein Leasing? 2 Jahre Kurzzeitleasing, vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre.
Ja, die haben mehrere Leben, die Autos.
Und dann, ja, die Autos, aber nicht derjenige, der den sich zuerst besorgt. Mhm. So, und letztendlich können wir auf der einen Seite von Glück reden, wenn die sagen, ja, ich will jetzt mal elektrisch fahren und schaff mir dann halt einen Mercedes an, dann kommt der halt möglichst schnell dann in den Gebrauchtmarkt rein. So, und ob wir dann halt als Gebrauchtwagenkäufer darüber glücklich sind, ist halt die eine Frage. Die andere ist dann, es gibt endlich vielleicht ein Auto. Weiß man ja nicht. Ja.
Naja, gut. Vielleicht lassen wir es sein und nutzen die Überleitung. Es gibt vielleicht ein Auto.
Ja, also den EQC müssen wir auf jeden Fall noch Probe fahren, um noch besser darüber urteilen zu können, aber...
Na, der Pallenberg hat ja getwittert, wir sorgen dafür, dass ihr die Autos lange genug ausprobieren könnt. Nett. Das ist schon nett von ihm. Ja. Ich folge ihm jetzt auch extra. Damit ich nicht verpasse, wenn er mir schreibt.
Ach so.
Ja, gucken wir mal. Aber sprechen wir doch über Autos, die es jetzt schon zum Fahren gibt. Mhm. Da können wir ja vielleicht zum letzten Thema vor der Kuriositäten-Ecke nochmal kurz nach Landsberg abschweifen, wo wir nämlich dann diesen sagenumwobenen Hyundai Kona gefahren sind. Und der Jürgen Sangel hat das so schön erzählt, ich weiß nicht, ob es in unserem Interview oder drumherum war, dass genau vor einem Jahr sie die Reservierung oder Vorbestellungsphase gestartet haben für das Auto. Und zum Jahrestag durfte man dann jetzt zum ersten Mal einsteigen.
Krass.
Und wie war das so?
Eng.
Klein.
Erstaunlich, ne?
Das erste, was ich gemacht habe, ich habe hinten Platz genommen Und ich habe mir dabei so mein Knie wehgetan. Also gut, da kann jetzt der Kona nichts dafür, aber ich musste mich da hinten so komisch reinzwängen, dass ich ganz blöd auf meinem rechten Bein gestanden habe und sofort Knieschmerzen bekommen habe. So, und dann wollte ich mich da hinten anständig reinsetzen, so Füße unter den Sitz schieben, ging gar nicht.
Den muss man schon hochfahren, damit die Füße...
Man muss die Sitze hochfahren, genau. Und letztendlich hat mich das so ein bisschen ans Model 3 erinnert. Als ich mich dort reingesetzt habe, waren meine Knie ähnlich hoch. Es war nicht plötzlich leise im Auto, weil ich konnte mir die Ohren zuhalten. Nein, also Spaß. Man sitzt hinten schon sehr beengt. Kopffreiheit ist okay. Mhm. Vorne sitzt man deutlich geiler. Wenn man ja nicht zu breite Schenkel hat oder wenn man nicht zu kräftige Beine hat. Ja, also die Mittelkonsole ist sehr breit ausladend.
Sehr hoch.
Sehr hoch. Und was man so jetzt bei dem Wagen auch gar nicht für voll genommen hat, es ist ja eigentlich eine doppelte, eine schwebende Mittelkonsole, wo man gar nicht, das hat glaube ich der Frank vom Schrägkanal angeschaut und Björn Nyland zeigt das auch, man kommt in diesen unteren Bereich, in diese zweite Etage gar nicht rein. Und schon gar nicht, wenn du den Sitz nach oben gefahren hast. Mhm. Da unten sind nämlich nochmal zwei Steckdosen, Ablagefach und so.
Das sind sicher 30 Zentimeter an Höhe, die da verloren
gehen. Ja, wenn du Pech hast und es sind ganz viele kleine Leute unterwegs, die sich diesen Wagen kaufen und den Sitz hochstellen, die werden von diesem Fach nie erfahren.
Ne? Vielleicht mal beim Staubsaugen oder so. Also wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, beim Hyundai Ioniq ist es so, da endet vor den Schalttasten für vorwärts, rückwärts und so weiter, endet diese Ablage und dann geht es ganz tief runter und da ist ein dickes Fach, da stellen Leute gerne Handtaschen rein. Ne? Ich nicke, ich sehe nicken. Und beim Kona ist es so, da ist diese Schalteinheit und unten drunter ist das Fach, aber die Mittelkonsole geht bis vorne ans Armaturenbrett, geht die durch. Das heißt, du hast da unten dieses Fach, du weißt es aber nicht, weil du es nicht sehen kannst von da, wo du sitzt. Das ist schon super umständlich.
Weder reingreifen noch allem. Also
ja, und dadurch, dass es so breit ist, hast du eigentlich auch keine Chance, da reinzugreifen. Denn wenn du dein rechtes Knie zur Seite tun willst, dann hängst du an der Lenksäule. Also kommst du überhaupt nicht vernünftig da dran. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben.
Hinzu kommt noch, also ich muss erstmal ein bisschen über meine Techniker reden, weil ich habe jetzt gerade das Problem, dass unsere Transporter, dass unsere Transporter für einige Leute, die so über 1,95 Meter, ich glaube, der Dirk, der weiß ganz genau, wovon ich rede, wenn die über 1,95 Meter groß sind, ist so ein Transporter vorne schon sehr eng. Also entweder man kann sich den Sitz so einstellen, dass man mit den Füßen klarkommt, aber dann sitzt man senkrecht oder nach vorne gebückt am Auto. Oder man stellt sich den Sitz so ein, dass man gut sitzen kann, aber dann kann man mit den Knien lenken oder auch gar nichts mehr machen. So, und ähnlich ist es im Kona eigentlich auch mit dem rechten Bein. Also man kommt, wenn man das senkrecht hinstellt, hat man, ich will es jetzt mal ein bisschen übertreiben, muss man den Unterschenkel nach rechts drehen, damit man überhaupt zum Gaspedal hinkommt. Na, also das ist schon sehr eng dort. So, und wenn man es gerade hinstellt, kann man eigentlich gerade gleich auf die Bremse treten. Ja, also das ist mal jetzt wirklich überspitzt dargestellt, es ist sehr eng zwischen dem Lenkrad hin zur Mittelkonsole. Für Leute,
aber auch,
die aber breite
auch gefühlt,
Beine haben.
Weil sie eben so hoch ist. Also
ja.
Das ist ja bei der Zoe ist es relativ angenehm. Beim Leaf ist es schon ein bisschen höher, da schmerzt es auch teilweise, wenn du da dein Knie abstellst. Aber da ist es wirklich, das ist so auf
Kniescheibenhöhe.
Oder, ja, genau.
Auf Kniescheibenhöhe endet diese Konsole.
Ja.
So, und bei der Zoe endet die auf Mitte der Wade ungefähr. Und damit kannst du oben viel mehr Platz erzeugen. So, ansonsten, gefahren sind wir den? Jeder mal?
Ja. Hat ordentlich Leistung.
Der hat ordentlich Leistung. Der geht ab wie der Ampera E. Hat auch entsprechende Traktionsprobleme. Ja, also, wenn man da zu sehr, ich sag mal, in der Kurve ist oder so, da hört man es gerne mal quietschen und auch die Traktionskontrolle arbeiten, merkt man die Traktionskontrolle arbeiten.
Ja, aber auch bei verschiedensten Geschwindigkeiten, ne? Wenn du aus dem Stand losheizt, verliert er die Traktion, wenn du ab 60 losheizt, verliert er die Traktion, das ist schon sehr Ampere-E-lastig.
Ja,
und vom Feeling her.
Trotzdem, auch wenn man dann halt nicht so wie bei der Zoe ab 60 eigentlich nichts mehr geht, wenn man da die 100 Stundenkilometer überschreitet, man tritt drauf, da passiert nochmal deutlich was.
Und der hat ja, wie der Ampera E, was? 204
PS.
204
150 PS. kW.
Und wir saßen zu viert im Auto.
Genau. Ja. Also das war schon von der Leistung her, war der schon beeindruckend, muss ich sagen. Wobei, worüber ich mich gewundert habe, war, wie klein der ist. Also der stand auf dem Hof, der kam von der Probefahrt zurück, dann habe ich den angeschaut und gesagt, nee, das ist der nicht. Und da habe ich zweimal hingeschaut und stand hinten Kona drauf, da war ich mir dann relativ sicher, dass es tatsächlich ist. Aber ich habe in meinem Kopf ein ganz anderes Bild, zumal ich den in Verbrennerversion auch auf der Straße schon mehrfach gesehen habe. Und der kam mir immer größer vor, so aus dem Auto raus. Und wir haben dann auch lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Und meine letzte fancy These war, das ist ein, also es ist ein Pressefahrzeug, was der Jürgen dort hatte, der Jürgen Sange. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der ein bisschen tiefer ist, als er eigentlich gehört, damit er auf dem Foto geiler aussieht.
Findest du?
Ich glaube, der ist normal nicht so tief.
Ich glaube, die Batterie ist einfach zu schwer.
Also automatisch
tiefer. Das ist meine fancy These.
Ja. Na gut, was wiegt der Kona? Weiß das jemand? 1700 Kilo. Mhm.
Du hast gar, keiner hatte Chance, dich zu melden jetzt.
Wenn ja, ich weiß.
Rhetorische Frage.
Weiß einer? Ja, ich.
Ja, also 1700 Kilo ist für so ein, also wir reden jetzt von einem Fahrzeug, was genauso groß ist wie die Zoe. Ne? Der ist letztendlich 4 oder 8 Zentimeter länger. Das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Das merkt man gerade hinten beim Sitzen. Ich sitze in der Zoe bequemer. Kofferraum ist beim Kona einen Ticken größer, weil er halt eine etwas tiefere Ladefläche hat. Aber nicht wirklich größer. Stellst du die Autos nebeneinander, Zoe, Kona, hast du die gleichen Kona, Autos? Kona,
Zoe.
Vielleicht ist sogar die Zoe ein Stück höher.
Ja. Die ist mit Sicherheit ein Stück höher.
Nein.
Also bei dem Fahrzeug.
Bei dem Fahrzeug.
Ja, bei dem, die du später kaufen kannst, nicht.
Aber ihr habt ja auch mal unten drunter geguckt, ne? Die Batterie, die sieht aus wie drunter gespackst.
Ja, da ist vorne nichts und hinten nichts. Da hängt einfach der Akkupack unterm Auto.
Das war schon. Ja, die ist auch nicht verkleidet. Also nee, da ist dann so. Batterie, geht dann wieder nach oben und dann kommt so das Ende vom Auto. Mhm.
Weil wir gerade die Batterie haben, 60 Kilowattstunden, das ist der große Akku gewesen. Deswegen hängt der Wagen auch so tief, weil es gibt nämlich auch eine 40 Kilowattstunden, 39,4 Kilowattstunden Version, weiß jetzt nicht. Der passt vielleicht unten drunter.
Weißt du, wie viel Gewicht das ausmacht im Unterschied? Nein. Der kleine gegen den großen Akku?
Von dem kleinen habe ich keine Daten.
Wie schwer ist der große?
Weiß ich nicht.
Ach so.
Ich weiß nur das Auto. 1007.
Von dem kleinen Akku habe ich keine Daten, von dem großen weiß ich das Gewicht.
Nee, von dem großen weiß ich nur, dass der Wagen deutlich schwerer ist.
Okay, alles klar, verstehe. Ich frage deshalb, weil ich hatte ja diese Maleste mit meiner Zoe, wo die Querlenker vorne ausgeschlagen waren, nach 29.000 Kilometern, weil die nicht ausgelegt waren für ein Fahrzeug mit so einem Gewicht. Ja, ist ja eigentlich viel Clio an der Zoe, weiß man, wenn man hier ab und zu schon mal zugehört hat. Und dann ist aber das Gewicht von dem Auto so groß, dass diese Teile durch waren und zwar einfach 4-mal früher, als sie dürften. Und da frage ich mich dann, wenn du jetzt so einen Kona hast, mit dem kleinen Akkumulator und der große wiegt, weiß ich nicht, 100 Kilo mehr oder so?
Wirklich? Wird nicht reichen, ja.
Wie wirkt sich das dann auf das Fahrzeug auf? Ich meine, es ist geil, dass er besser aussieht, wenn er dann tiefer liegt, aber ob das jetzt gut ist für das Auto, das weiß ich nicht, ist nicht ganz ernst gemeint natürlich. Aber das fände ich schon ganz interessant, wie da die Unterschiede sind. Das müssen wir vielleicht nochmal genauer nachgucken. Es war ja auch noch jemand dort, den wir auch schon mal im Podcast hatten, der sehr viel Kona-Erfahrung schon hat. Ich nenne keine Namen, fängt mit Stefan an, hört mit Co. auf. Und der hat sich angeboten, da nochmal einiges an Informationen nachzulegen. Denn
der ist das Pressefahrzeug ja auch irgendwie 6 Stunden nachts noch gefahren oder so, ja, mit ja, Jürgen
ja.
zusammen.
Ja. Genau, der ist da ja auch eher hardcore drauf und auch sehr detailversessen. Das kennen wir schon von Marcel. Da geben die sich nichts, die beiden. Und vielleicht sprechen wir da einfach in aller Länge und Breite nochmal über das Thema. Das ist ja jetzt eigentlich nur beiläufig, weil wir eben da zufällig gestern gewesen sind.
Ja, wir haben aber sonst vom Fahrverhalten, es ist halt einfach ein gutes Auto. Also sonst kann man sich über nichts beschweren.
Nee, die Ausstattung ist auch super. Ne?
Also ja, gute Sitze.
Elektrisch verstellbare Sitze super. Komplett. Der hat sogar ein Head-Up-Display gehabt.
Ja.
Ich weiß, die eine Hälfte der Hörerschaft sagt jetzt cool, Head-Up-Display und die andere Hälfte sagt, ja, keine Ahnung, wozu ich das brauche.
Der eine hat, der andere hat nicht.
Genau. Ich weiß es nicht. Ich halte irgendwie nicht viel davon. Ich weiß nicht, was es wirklich bringt. Ich habe aber auch hinterher erst gelernt, dass man das in der Höhe nochmal anpassen kann. Sogar elektrisch habe ich gesehen. Und das hätte ich vielleicht machen sollen, denn so wie es stand, habe ich irgendwie ein Stück von der Haube und ein Stück vom Scheibenwischer und ein Stück von der Landschaft gesehen. Ja,
das war auf die Haube projiziert.
Und es war immer nicht scharf. Weißt du? Ich weiß nicht, ob das an mir lag oder ob man das hätte verstellen können und es wäre dann scharf gewesen. Hat mich die ganze Zeit genervt, das Ding. Ich hätte es am liebsten einfach nicht gehabt. Mhm. Aber das ist, ja, wie sagt man so schön, jeder Jack ist anders. Muss man dann gucken, ob man das möchte oder nicht. Man kann es auch einfach zuklappen. Mhm. Dann hat man die Information nirgends im Auto. Doch, hat ja, man Tacho natürlich. Halt. Was zeigt der Tacho und Navi? Mhm. Sonst nichts.
Wie sonst nichts?
Nee, ich weiß nicht. Gibt es da weitere Informationen?
Der zeigt dann die noch? Geschwindigkeit an, der zeigt die nächsten Abbiegemanöver an. Navi. Ich glaub,
das ist wieder Ioniq.
Ja.
Auch das Infotainment ist die gleiche.
Ja.
Aber wisst ihr, was nicht ist wie beim Ioniq? Also da haben auch Leute drüber gesprochen am Samstag und auch der Jürgen Sangel hat das gesagt. Er findet ja die Anmutung im Innenraum nicht schlechter als im Ioniq. Das ist der einzige Punkt, wo ich nicht mitgehe. Mhm. Der sieht deutlich billiger aus als ein Ioniq, finde ich, dieser Kunststoff. Mhm. Mir gefällt es überhaupt nicht und der sieht echt billig aus. vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber das war mein erster Eindruck. Ich habe da reingeguckt und ich habe gedacht, ich schaue auf so eine Technics-Musikanlage von 1998. Das ist so dieser matt silberne Kunststoff irgendwie. Das taugt mir gar nicht.
Ja, das Display macht es auch nicht besser, also mit diesen seltsamen Knöpfen.
Also wenn wir von billig reden, ne, dann ist es auf jeden Fall keine Zoe. Nee. Zoe ist billig.
Ja, klar. Ne?
Der Ioniq, und das ist der Kona bei Gott.
Genau,
bei Gott nicht.
Im Vergleich zum Ioniq, der bekanntermaßen hochwertig ist.
Ja.
Sonst habe ich dazu nichts zu sagen.
Gut. Dann lassen wir den Rest dem Jürgen sagen, oder?
Ja, genau. Das könnt ihr jetzt hier, die noch hier Verweilenden, können das jetzt leider nicht anhören. Wir haben das gestern aufgenommen. Ich habe das noch nicht nachbearbeitet. Das ist irgendwo auf dieser Maschine. Wir haben ein Viertelstündchen mit dem Jürgen Sangel noch gesprochen über die Herbstfestivitäten, natürlich über den Kona.
Über Reservierungszahlen.
Über Reservierungszahlen.
Umsatz, also Autoumsatz.
Und all diese Dinge. Und ich habe ihn dann am Schluss auch noch, es war gar nicht so schwierig, noch genötigt, Sachen über die Zukunft des Ioniq zu sagen, die auch vielversprechend sind. Da kann man sich drauf freuen, wenn man nämlich so wie ich einer ist, der sagt, Ioniq geil, Kona, Man kann sich auf verschiedene Sachen freuen, aber das könnt ihr dann erst in der echten Episode hören. Oder jetzt, wenn es nicht live hört. Wir sind bei Autosangel in Landsberg am Lech. Mal wieder, wir haben uns ja hier schon mal getroffen und dieses Mal haben wir uns getroffen anlässlich des Sangel-Herbstfestes. Und unter anderem war natürlich die Hauptattraktion wahrscheinlich der Hyundai Kona. Aber vielleicht fangen wir vorne an. Hast du vielleicht 3-4 Worte für uns zum Fest an sich? Was war so geboten? Was war so an Leuten da? Was gab es zu sehen?
Ja, wir hatten dieses Fest schon relativ lang geplant, im Februar schon, weil da abzusehen war, dass bis dahin der Kona da sein soll. Es war jetzt trotzdem zeitlich sehr, sehr knapp, dass die Fahrzeuge da waren. Wir konnten erfreulicherweise ein Pressefahrzeug organisieren. Beinahe wäre unser Vorführwagen noch gekommen, der hätte da sein sollen zu diesem Fest, dann hätten wir sogar 2 Kona Elektro da gehabt, weil das natürlich das Highlight von diesem Fest war, weil da natürlich die Leute drauf fiebern. Das Auto ist noch nirgendwo groß, konnte gefahren werden. Eigentlich hätte auch der Nexo, Wasserstoff, gut, eigenes Thema, aber hätte auch da sein sollen. Das hat jetzt leider gar nicht geklappt, war jetzt aber nicht so schlimm, weil die da waren, doch in erster Linie sich für den Kona interessiert hatten. Das Fest war ein voller Erfolg, also ich bin immer noch ganz geflasht. Wir haben um die 240, 250 Besucher gehabt. Es waren mindestens 100 Elektrofahrzeuge da gewesen, wobei insgesamt, schätze ich, über 60 Ioniq alleine da gewesen sind, also schon richtig toll. Ja, Sinn der Sache war natürlich einmal Vorstellung von Kona. Auf der anderen Seite natürlich auch einfach ein Zusammenkommen, die Community, die Elektrofahrer, eine große Familie, trifft sich, man tauscht sich aus. Natürlich auch für Interessierte, die noch nichts mit Elektro zu tun hatten, die Gelegenheit dann Leute kennenzulernen, die Erfahrungen haben mit Elektro, die dann ihnen auch Ängste nehmen können, wo man darüber sprechen kann, wie es dann abgeht, was elektrisch machbar ist heute schon.
Du hast gerade von 240 Leuten geredet. Wie bist du auf die Zahl gekommen? Du hast ja vorne jetzt nicht direkt nach, also durchgezählt, wer da reingelaufen ist, sondern du hast ja eine ganz eigene Zählmethode entwickelt.
Ja, das ist natürlich immer schwierig, bei so einer Veranstaltung festzustellen, wie viele Leute tatsächlich da gewesen sind. Man kann es jetzt ein bisschen dran festmachen, wie viele T-Shirts wir verkauft haben. Einfachste Methode ist natürlich, wir hatten einen Foodtruck da mit Burgern, sowohl vegetarisch wie auch klassisch Fleisch. Und das gibt natürlich einen ganz guten Anhaltswert, weil der durchschnittliche Konsument doch mit einem Burger und Beilage dann ganz gut bedient ist. Also es waren rund knapp 240 Burger, die gegessen worden sind. Wenn man jetzt dann so die Mittelrechnung macht, ein paar keinen gegessen, manche 2, dann kann man doch diese Zahl relativ genau festmachen. Und es passt auch in Korrelation mit den T-Shirts, die dann noch mitgenommen worden sind. Und zwischendrin haben wir auch mal so eine Stichprobenzählung gemacht, weil es mich persönlich einfach interessiert hat, wie viele Ioniq stehen denn jetzt gerade da. Und das war am frühen Vormittag, also so um 10:30 hatten wir mal, da waren wir bei 53, sind ein paar dann auch wieder gefahren, sind aber noch welche noch dazugekommen wieder. Drum kann man diese Zahlen dann schon so sehen. Aber die Ioniq sind direkt durchgezählt worden, also da bin ich mal schnell rumgegangen und habe einfach mal durchgezählt und das andere eben dann auf dieser Zahl, was dann einen guten Anhaltswert gibt.
Was ich noch ganz klasse fand, der Stefan Koh, den hatten wir ja auch das erste Mal in unserer Sendung hier, der hat ja euer Autohaus auch noch, wie sagt man so schön, ausgezeichnet, genau, mir fehlte gerade das Wort, sorry.
Ja, er hat uns eine Auszeichnung für Händler, der Community-Händler Nummer eins, das freut mich natürlich. Also natürlich, ich mache das, klar, es ist auch ein Business, wir möchten Geld verdienen, gehört dazu. Aber ich mache das halt mit Herzblut und Überzeugung. Und dazu gehört natürlich auch, dass man nicht nur Auto verkauft, sondern auch versucht, den Kunden einen Mehrwert zu geben. Das heißt, Informationen, die ich habe, die ich weitergeben kann und darf, natürlich auch weiterzugeben, weil leider halt von den Herstellern da oft sehr viel nicht Desinformation oder gar keine Information betrieben wird. Und wenn dann nur aus der Gerüchteküche Informationen kommen, das sind halt dann keine richtigen Neuigkeiten, da werden irgendwelche Gerüchte gestreut, dann kriegen manche die Krise, wenn sie da hören, ja, Lieferzeiten oder sonstiges, und dann wird dann auch viele Falschinformationen. Und da versuche ich natürlich dann schon auf Facebook, in Going Electric, hier zu helfen, das heißt Informationen, die ich habe. Natürlich auch, wenn jetzt ein Kunde mit dem Ioniq oder mit dem Kona was wissen möchte, ein technisches Problem hat, sofern ich das kann, versuche ich da immer auch aktuell mit zu helfen, weil warum soll dann hier was mit Hören sagen und vielleicht könnte, müsste sein, wenn ich jetzt hier fachkundiges Wissen weitergeben kann, und da versuche ich natürlich hier da mitzuarbeiten. Und ich versuche auch natürlich, weil im Prinzip ist es so, ich bin nicht darauf fokussiert, dass jeder Kunde bei uns kauft. Also ich freue mich genauso, wie wenn ein anderer kauft. Ich habe mich auch ganz besonders über eine Google-Bewertung vor kurzem gefreut, wo ein Kunde uns in Google bewertet hat und geschrieben hat, super Autohaus, gibt auch Beratung, auch wenn das Auto nicht bei ihm gekauft worden ist. Das freut mich dann schon besonders, weil es geht ja mir auch darum, Elektromobilität voranzubringen und nicht nur, dass jeder Kunde bei uns das Auto kauft. Das ist nicht unsere Intention. Wir machen es, wenn sich andere Händler weigern, aber wir möchten halt auch insgesamt Elektromobilität voranbringen, weil ich darin auch die Zukunft sehe.
Weil du gerade Gerüchte angesprochen hast, gerade in der Community, wie schaut es denn aktuell aus mit den Lieferzeiten vom Ioniq und dann beim Kona?
Also beim Ioniq ist es gar nicht so schlimm, wie es jetzt ausschaut. Also durch die extrem große Menge an Fahrzeugen, die wir bestellen, haben wir natürlich einen viel besseren Einblick, weil es ein Unterschied ist, wenn ich halt noch 100 Autos im Vorlauf habe, dann kann ich ziemlich genau sehen, wann habe ich diese Autos bestellt, wann kommen auch die Autos tatsächlich. Es hängt ein bisschen immer von Farben, Ausstattungsvarianten ab. Also beim Ioniq kann man aber, kann ich ruhigen Gewissens sagen, aus der Erfahrung, die wir jetzt die letzten 3-4 Monate hatten, dass die Lieferzeiten etwas besser werden. Also wir kommen nicht in beim Ioniq nicht dahin, dass die Lieferzeiten sich noch verlängern. Wir waren im Schnitt, lag es bisher so wirklich bei einem Jahr. Wobei ich auch dazu sagen muss, 95% bis 98% aller Ioniq, die wir ausgeliefert haben, und wir haben Stand heute fast 450 Ioniq Elektro an Endkunden übergeben. Seit November 2016, wo die ersten gekommen sind. Jetzt sind wir im September 2018. Das sind also 1 Jahr, 10 Monate. Also wir werden auch voraussichtlich noch dieses Jahr den 500. noch ausliefern. Und aufgrund von dieser Vielzahl, also bei diesen 95% bis 98%, hatten wir immer eine Lieferzeit unter 12 Monaten. Wir haben ganz, ganz wenige Ausreise, wo wir knapp über diesen 12 Monaten drüber sind. Aktuell mit den Fahrzeugen, die jetzt auf dem Schiff sind, demnächst ankommen, reduziert sich die Lieferzeit eher auf 9 bis 12 Monate. Also wir kommen etwas unter die 12 Monate runter, was sehr positiv ist. Beim Kona ist es momentan noch sehr schwierig abzusehen. Wir hatten leider ein bisschen verzögerte Auslieferung mit den Vorführfahrzeugen, die schon relativ lange jetzt im Bremerhaven gestanden sind. Da gab es ein paar interne Diskussionen zwischen Händlerschaft und Hyundai Deutschland, und deswegen sind jetzt diese Fahrzeuge erst etwas später ausgeliefert worden. Aber jetzt gehen die Auslieferungen von Vorführwagen los. Im Nachgang werden auch Kundenautos kommen. Wie viel ist wirklich noch schwer abzuschätzen. Also meine Vermutung ist schon, dass es auch relativ überschaubare Zahlen bleiben werden, auch im nächsten Jahr. Also noch würde ich mit 12 Monaten ungefähr rechnen mit dem Kona. Allerdings werden jetzt relativ bald die ersten Fahrzeuge bei den Händlern stehen, die ersten Vorführwagen da sein. Und dann geht es natürlich erst richtig los, weil wir haben zwar 3 Tage, nachdem wir jetzt diese Reservierungsaktion gestartet hatten, schon vor einem Jahr, also vor einem Jahr und 3 Tagen hatten wir begonnen mit dieser Reservierungsaktion. Wir hatten heute das erste Mal einen Kona in live, in echt am Hof stehen und haben also, ohne dass ein Kunde dieses Auto gefahren hatte bisher, über 300 schon verkauft. Das ist unglaublich. Andere Händler sind natürlich nicht ganz so aktiv, aber wenn jetzt diese Fahrzeuge bei den Kunden stehen und das auch gleich, wie die Resonanz natürlich waren, also alle, die heute gefahren sind, waren hellauf begeistert. Es waren viele dabei, die schon reserviert oder bestellt hatten. Jeder hat sich bestärkt gefühlt in seiner Meinung. Das einzige Problem, die sind jetzt so heiß auf das Auto, es wird jetzt richtig hart, die Wartezeit, bis die Autos kommen. Meine persönliche Einschätzung ist die, dass wir in drei Monaten, also Ende des Jahres, wenn ich dann einen Kona Elektro bestellen werde, werden wir wahrscheinlich Lieferzeiten haben, die irgendwo zwischen 18 und 24 Monaten liegen werden. Das ist nicht erfreulich. Aber die, die schon bestellt haben oder auch jetzt die nächsten Tage noch bestellen, da würde ich auch von rund 12 Monaten Lieferzeit ausgehen. Ein paar Fahrzeuge natürlich, die vor drei, vier, also die wir gleich am Anfang bestellt hatten, da werden auch dieses Jahr werden noch Kundenautos ausgeliefert und es werden sukzessive jeden Monat natürlich Autos kommen. Aber meine persönliche Schätzung ist so, dass wir irgendwo in Deutschland zwischen 80 und 100 Kona Elektro pro Monat bloß bekommen werden. Wenn es mehr sind, würde ich mich irrsinnig freuen, aber mit diesen Zahlen würde ich jetzt mal rechnen und dann kann man sich ausrechnen, wie viele Kunden bestellen dürfen, wann diese Autos dann kommen. Also das ist das Problem.
Du hast jetzt schon von dem positiven Feedback der ganzen Fahrer gesprochen. Sind da auch schon einige bekannt, die von einem Ioniq zum Kona wechseln?
Ja, da haben wir relativ viel, was erfreulich ist. Das bringt dann einen Gebrauchtwagenmarkt für den Ioniq, wo auch schon Vorbestellungen da sind, also wo wir auch schon Wartelisten haben dafür. Aber fand ich natürlich besonders spannend, weil ich auch ehrlich zugeben muss, ich bin mit diesem Auto gerade mal 400 Meter ungefähr bisher gefahren. Also ich habe gestern wirklich nur mal ganz kurz eine kleine Runde gedreht, weil ich auch dann Stefan Kopeinig und den anderen die Möglichkeit geben wollte, ausführlich mit dem Fahrzeug zu fahren. Heute erstmal die Kunden. Ich sage jetzt so, ich werde nächste Woche dann auch den Vorführwagen haben, dann habe ich die Möglichkeiten, hier mehr auszuprobieren. Drum hat es mich persönlich jetzt auch mal interessiert, wie die Stimmung bei den Kunden waren, die jetzt schon ein Jahr Ioniq gefahren sind und den direkten Umstieg dann hatten. Und die waren alle sehr begeistert, natürlich mehr Leistung. Sie waren auch vom Fahrwerk, vom Fahrverhalten sehr begeistert, auch von der Qualitätsanmutung. Das heißt, also es war ja im Vorfeld so ein bisschen gesagt worden, der wirkt billiger innen drin. Persönlich empfinde ich es jetzt überhaupt nicht so. Also ich finde es eigentlich schon sehr gelungen, das Armaturenbrett. Ich persönlich fühle mich auch sehr wohl, auch mit dieser schwebenden Mittelkonsole. Also ich fühle mich in dem Auto extrem wohl. Die Kunden haben es eigentlich auch durchgehend extrem positiv bewertet. Klar, Platzangebot hinten, Rücksitzbank ist etwas kleiner als beim Ioniq. Er ist ja auch ein gutes Stück kürzer. Aber Fahrverhalten, also Straßenlage, natürlich ist es halt schon auch beeindruckend. Klar, Reichweite mit entsprechender Ladeinfrastruktur ist nicht das Thema, aber es ist schon beeindruckend, dass man natürlich hier, auch wenn man flott fährt, also wir hatten das Fahrzeug heute von heute Morgen 9:30 bis jetzt 17:30 Uhr permanent im Dauereinsatz, das heißt, er ist ständig auf Probefahrten gewesen und wir mussten kein einziges Mal nachladen, das heißt, das ist schon faszinierend, wenn man da fährt und es ist eigentlich wie bei einem Verbrenner, also das heißt, man hat eine Reichweite, wo man eigentlich gar nicht mehr drauf schauen muss, wie weit komme ich denn noch. Also das ist schon beeindruckend. Das hat natürlich auch vielen gefallen, auch wenn man es im Alltag, muss man auch ganz ehrlich sagen, die meisten gar nicht unbedingt brauchen. Wenn ich halt am Tag meine 40, 50, 60 Kilometer fahre und zu Hause laden kann, dann ist das eigentlich völlig wurscht und die langen Strecken kann ich auch problemlos laden fahren. Aber es ist trotzdem irgendwie so dieses persönlich gute Gefühl, das man dabei hat, was dann natürlich auch für die Elektromobilität einen riesen Fortschritt bringt, weil es halt auch viele, die einfach diese Skepsis haben und der Deutsche denkt halt nun mal so, ich muss ja noch als Sicherheitsreserve 100 Kilometer mindestens noch drin haben, auch wenn ich dann schon über Nacht wieder laden kann. Da hilft es natürlich sehr viel und wird die Elektromobilität natürlich da sehr, sehr stark voranbringen, weil es ganz neue Zielgruppen erschließt. Bedauerlich nur, dass wir halt noch nicht so viele Fahrzeuge haben, wie wir dann wahrscheinlich bräuchten.
Was ich jetzt auch noch ziemlich klasse fand, also der Service hier vor Ort war ja super, selbst ich mit meiner Zoe konnte vorbeikommen und laden, also ich glaube 6 oder 7 Autos oder 8 Autos konnten sogar gleichzeitig laden, teilweise auch recht fix. Service an der Stelle auch im Kona selbst, du hast dort eine Route eingeplant, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass man hier einen abgesteckten Weg hat, wo man, ich sag mal kurz Gas geben kann, sondern du hast ja wirklich ein bisschen Stadtbereich gehabt, ein bisschen Landstraßenbereich, ein bisschen Autobahn. Also man konnte das Auto ja wirklich in allen drei, ich sag mal, Hauptkategorien bewegen. Also das fand ich wirklich klasse. Ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, wie lang die Strecke genau war, aber
20 Kilometer,
genau. Also ich war ja bei diesem E-Day bei Nextmove mit dabei und da war der Weg halt so knapp 1,2, 1,3 Kilometer lang. Die Wagen sind da auch zwar die ganze Zeit gefahren, aber letztendlich ist diese Tour hier der echte Verbrauch wie draußen auf der Straße. Ne, und da muss ich ehrlich sagen, den ganzen Tag durchfahren mit einem Auto, das war schon ziemlich klasse. Auch super vorbereitet, also muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich wollte natürlich auch bewusst, dass die Leute das wirklich mal testen können. Also ich habe die Strecke extra so ausgewählt, dass wir ein Stück Autobahn hatten, ohne Tempolimit, wo also jeder, ohne dass er Angst haben muss, dass er geblitzt wird oder dass er gegen die Verkehrsregeln verstößt, fahren kann. Wir haben, um diese Zwischenbeschleunigung mal auszuprobieren können, habe ich extra bewusst mal Landstraße auch mitgewählt oder halt einfach eine gerade Straße neben der Autobahn, mal ein bisschen Kurven und eben auch mal Ortsdurchfahrt, sodass also wirklich jeder ein präzises Bild davon kriegt, wie sich das Auto fährt, weil ich finde, es bringt nichts. Die Leute kommen hier 800, 900 Kilometer sind ja die weitesten gefahren, um hier uns hier zu besuchen und auch dieses Auto live zu erleben. Natürlich hätten wir noch ein paar mehr Kunden durchschleusen können dann vielleicht, wenn jeder dann bloß 2 Kilometer fährt. Aber dann ganz ehrlich, dann fahre ich 2 Kilometer, das ist einmal um den Block gefahren, da kann ich überhaupt nichts zum Auto sagen. Und das war schon meine Intention. Gut, es konnten 4 Leute im Auto fahren, also dadurch habe ich dann halt das auch. Dann kann man ja unterwegs mal den Fahrer tauschen, man kriegt aber trotzdem diesen Eindruck mit. Und das war schon meine Absicht ganz bewusst gewesen, hier eine Strecke zu wählen, die einfach alles abbildet, wo ich dann auch echte Werte herkriege, wo ich dann auch mal sehe, was braucht er denn auf der Autobahn, auch wenn ich hohe Geschwindigkeiten mal fahre, sodass jeder wirklich ein echtes Bild vom Auto kriegt. Das war also wirklich meine Absicht und wir haben natürlich auch bewusst darauf geachtet, dass wir halt für alle, wir haben ja gewusst, dass sehr viele Elektrofahrer kommen, also wir hatten insgesamt 8 Ladepunkte AC und einen DC, wo wir eigentlich genauso sogar 2 DC, weil ein Besucher freundlicherweise sein DC, sein portables DC-Ladegerät dabei hatte und auch noch zur Verfügung gestellt hat. Also das war schon toll. Und ich denke auch, sind alle gut mit Strom versorgt worden. Ja, also das gehört aber dazu. Das ist dieses Gesamtpaket, so wollen sie machen.
Als eigentliches Gimmick fand ich eigentlich dein Servicemobil noch. Da ist ja auch ein DC-Lader hinten drin. Erzähl mal da noch was zu, bitte.
Ja, Hyundai hat wohl ein bisschen mit Auflage von Korea aus 3 Ioniq-Servicefahrzeuge bekommen. Das ist faszinierend, weil es heißt ja immer, CCS kann nicht bidirektional. Doch, CCS kann bidirektional. Das ist ein ganz normaler Ioniq, in dem Fall eine Trendausstattung, weil es einfach darum geht, es ist ein Servicefahrzeug, wo jetzt nicht die höchste Ausstattungslinie haben muss. Der hat nur eine etwas andere Software drauf, aber sonst ein ganz normaler, hat hinten einen größeren Kasten drin und ich kann aus diesem Fahrzeug in ein anderes Fahrzeug mit 20 Kilowatt Strom rübergeben, also 20 Kilowatt Leistung kann ich laden. Ich kann im Prinzip auch die Menge wählen, wie viel Strom, das ich abgeben möchte. Standardmäßig ist es auf 7 Kilowattstunden eingestellt, dass man halt dann weiterkommt, wenn man liegen bleibt. Ist natürlich eine tolle Sache. In der Praxis muss man dazu sagen, ist es natürlich nicht immer nutzbar, weil wenn ich irgendwo 100 Kilometer hinfahren muss, um dann Pannenhilfe zu geben, ist vielleicht ein Abschleppdienst praktischer. Faszinierend ist, dass man sieht, es funktioniert. Auch CCS kann bidirektional, ohne großen Probleme, ohne großen Aufwand. Ist natürlich immer eine Frage, wie die Energieversorger dann drauf reagieren. Das ist halt die Hauptbremse leider in Deutschland mit. Aber es funktioniert. Wir geben dieses Fahrzeug auch sehr gerne für Treffen. Also wenn jemand Anfrage hat, irgendwo ein Elektrotreffen, gerne stellen wir dieses Fahrzeug kostenlos zur Verfügung. Muss halt bei uns abgeholt werden, aber das ist natürlich auch so ein Highlight manchmal, weil man doch sieht, es geht, es funktioniert. Man kann damit natürlich auch, wenn man möchte, dann auch da stehen wir es gerne zur Verfügung, das Fahrzeug. Wenn mal wirklich Reichweitentests gefahren werden sollen, wo man wirklich bis zum bitteren Ende fahren will, dann ist es natürlich toll, wenn man dann ein Fahrzeug dabei hat, wo man weiß, der kann jetzt einspringen und dann, man sieht schon ungefähr, wo komme ich denn dann raus, wenn das Fahrzeug dann da hinkommt und dann einfach mal schnell nochmal Strom nachgibt, dann kann man auch mal Extreme austesten, also dafür ganz angenehm, nette Sache und wir werden dieses Fahrzeug auch noch die nächsten 1,5 Jahre bei uns da haben.
Sind wir so ein bisschen beim Ioniq angekommen, da fände ich jetzt einen Blick in die Glaskugel noch ganz schön, ich weiß nicht, wie milchig das Bild ist in der Glaskugel. Der Kona hat ja eine deutlich größere Batterie als der Ioniq aktuell. Und die Frage, die sich jeder stellt, der sich sagt, Ioniq geil, Kona, weiß nicht. Der fragt sich natürlich, wann könnte man denn mit einem größeren Akku im Ioniq rechnen?
Also ich weiß offiziell nichts. Ich sage jetzt einfach mal ganz privat, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass der Ioniq nächstes Jahr im Oktober, November mit 39,5 Kilowattstunden Akku ausgeliefert wird, wahrscheinlich auch mit etwas stärkerem Motor und ein paar Sachen, die auch bisher noch vermisst worden sind, dann vielleicht mit drin sein könnten. Das lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen. Also offiziell weiß ich von Hyundai natürlich überhaupt nichts, aber ja, jeder kann daraus folgern, wie er meint.
Ich habe gesagt Glaskugel, ne? Bisschen milchig, aber doch gar nicht so milchig, wie ich gedacht habe. Habt ihr noch Fragen? Dann machen wir den Sack zu. Jürgen, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, denn den Kona muss man sich natürlich auch in Ruhe nochmal anschauen, damit man darüber sprechen kann. Und das werden wir bestimmt machen, hoffe ich. Also, vielen Dank. Danke dir.
Ich danke auch. Hat mich gefreut.
Das war dann das Jürgen-Interview und dann kommen wir schon zur Kuriositätenecke.
Ja. Mhm.
Wir haben heute während der Autofahrt schon recherchiert, was könnten wir noch als Kuriosität bringen. Und dann war es eigentlich relativ einfach, dieses Thema. Nämlich hat Lego ein Lego-Technik Bugatti gebaut, mhm, aus über 1 Million Lego-Technik-Teilen mit, was haben wir hier genau, 2000 Elektromotoren, kleinen über, Elektromotoren. Ja.
2304, um genau zu sein. Mhm.
Ja. Mit irgendwie 4 Kilowatt Leistung und 20 km/h Geschwindigkeit. Also der fährt auch.
Fährt tatsächlich.
In Lebensgröße.
In Lebensgröße, ja. Und schwer ist er auch noch. 1,5 Tonnen. 1,5 Tonnen Legostein. Da tritt mal drauf, ich glaube. Aber wobei ist Lego-Technik, die sind so ein bisschen rundig, ne? Da trittst hier nichts ein.
Ja, da würde ich nicht unbedingt mitgehen. Es sind dann schon auch irgendwie Widerstände, wenn man drauf tritt.
Es ist ein Auto, da sollte ein Widerstand da sein.
Ach so. Ja, nee, aber keine Ahnung. Also 1 Million Lego-Steine, 2300 Lego-Motoren.
Mhm. Wahnsinn, oder?
20 km/h. Also ich ehrlich gesagt habe das Auto auch gesehen. Letzte Woche so beim Durchlippen vom, ich mache ja so Oldschool RSS-Reader, weil ich nicht jede Website einzeln aufrufen kann bei all dem, was ich lesen will und muss. Und bin da so drüber geflippt, habe gedacht, oh, der sieht ja cool aus, weiter. Und heute haben die beiden auf der Fahrt hierher diese Kuriosität in die Notizen geschrieben, weil da noch keine war für heute. Und dann habe ich erst gesehen, boah, der fährt auch, das ist so geil.
Das habe ich gar nicht gewusst. Irgendwie das Ziel war, 80% mindestens aus Lego zu bauen. Weil Reifen zum Beispiel sind die ganz normalen Bugatti-Reifen.
Lego-Reifen.
Das wäre schon cool. Hm. Und ich glaube, unten auch so Achsen und so weiter sind auch
Standard. Ja, so ein paar tragende Teile müssen vielleicht ein bisschen stärker sein.
Als also Aluminium wahrscheinlich.
Aber was genial ist, das Ding ist Tatsache nicht geklebt. Ne? Also es gibt Lego-Großbauten, damit die halten, damit sie nicht auseinanderfallen, die werden geklebt. Und der Wagen soll nicht geklebt sein. Ja, er soll wirklich nur gesteckt sein. Ja.
Das ist schon verrückt.
Deswegen fährt er auch nur 20. Ich möchte nicht wissen, wie fährt so ein Chiron, wie schnell? Über 400?
Bestimmt.
Ja, ich glaube, es ist eins der schnellsten Autos, das du so haben kannst, oder?
Jetzt stell dir das Ding mal aus den Legosteinen vor.
Mit 400 km/h.
Ja.
Ey, da ist ein Zweierstein weggeflogen, Scheiße.
Ja.
Okay, also, auf jeden Fall.
Für die Marketingaktion auf jeden Fall mega viel Aufwand, weil sie haben dann auch versucht, das Lichtdesign mit den Animationen noch nachzubauen und irgendwie...
Stimmt, diese ganzen LEDs haben sie ja vorne auch so reingebaut,
genau,
ne?
Das, genau. Und das leuchtet. Es gibt natürlich auch ein Video dazu und da wird dann auch noch genannt, so und so viel 1000 Mannstunden Arbeit und das ist dann schon einiges an Arbeit nur für so einen Marketing-Gag.
Mhm. Ja.
Crazy stuff. Ja,
aber ist auf jeden Fall sehr populär.
Sehr kurios.
Das gefällt mir. So, Freunde. Kommen wir langsam zum Ende, ne?
Ja, wird langsam dunkel.
Viele haben uns auch schon verlassen. Das ist aber auch jetzt nicht weiter schlimm, denn das ist ja hier keine Muss-Veranstaltung. Ist ja kann, ne? Wir haben aber auch uns vorgenommen, uns nicht so ultra lang zu fassen. Wir haben ja auch schon manche Sendungen gemacht, die an der 4-Stunden-Grenze gekratzt hat oder drüber. Ich gucke jetzt mal keinen an, der dafür verantwortlich sein könnte. Der wohnt ja auch in Aachen. Jedenfalls. Ja. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen im Mittel so die 3 Stunden haben. Ne? Man kann mal 4 Stunden machen, dann muss man aber auch mal 2 Stunden machen. Ihr wisst ja, wie es ist. Seit kürzester Zeit haben wir ja die Patreon-Page, auf der man die Pre- und Post-Show für $1 pro Episode sich zusätzlich holen kann. Wenn einem die 4 Stunden mal nicht reichen, kann man auch 5 haben mit Pre- und Post-Show. Und ansonsten sind wir natürlich auf der Eroda am 5.10. Und Horb, weiß ich nicht, das ist nächstes Jahr erst wieder, ne?
Schon,
wir sind doch hier.
Da überlegen wir dann. Ja, jetzt sind wir noch hier, aber jetzt dann gleich bald nicht mehr. Ich werde mich sehr langsam entfernen, geht bergauf. Mhm. Aber ich
gehe. Du kannst schon mal vorausfahren dann.
Ich fahre schon mal voraus, genau. Ihr packt dann das Zeug zusammen und ich werde mich zu Hause ärgern, dass irgendwelche Sachen fehlen, die Rom mir dann in einer Weinkiste schicken muss.
Ja.
Was war das denn? Ist das ein Zug? Wow. Wahrscheinlich wird das rausgeauphonikt. Ah, meine Frau sagt, es ist ihr Magen, der so knurrt. Wir müssen dann wohl jetzt aufhören. Also genau, ihr wisst, wie es ist. Wir danken allen Spenderinnen und Unterstützerinnen und auch den männlichen Pendants, was übrigens immer noch viel mehr sind. Ja? Ich möchte mehr Frauen sehen in dieser Ecke. Ja, es gibt ja viele Frauen, die Auto fahren, aber die fahren vielleicht sogar teilweise auch elektrisch, aber die hören ja nicht zu. Ich will, dass ihr alle euren Frauen sagt, hört hier schön diesen Podcast, der ist lustig. Und wenn ihr euch langweilt, dann benutzt die Kapitelmarken. Die gibt es nicht nur bei uns, aber sind empfehlenswert. Skip. Am besten bei den ganz langen Dingern, wenn man das ganze Gequatsche nicht hören will. Ansonsten, wenn euch gefällt, was wir machen, hinterlasst ein paar Sterne bei iTunes und Rezensionen am besten. Und wenn es euch nicht gefällt, dann nicht. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, euch fürs Durchhalten. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr hergekommen
seid. Danke euch.
Ja, vielen Dank. Und ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Tschüss.